Ich hätte eigentlich einen Fußball-Podcast, wenn ich das hier nicht hätte, klar.
Ja.
Es sind mit den 11 Leuten, ne, in jeder Mannschaft.
Ja, genau. Ne, ich sehe ja, seh ja jede Woche sehe ich ja deine Grüße aus dem Stadion und so, ne? Richtig schön da in die Ultra-Fan-Ecke. Ne?
Weil plus Alkohol, gesagt, plus sehr viel Alkohol.
Selbstverständlich, ne? Schön das Plastikbecher-Bier aus dem Stadion, ne? Das ist.
Und draußen muss ich immer noch ein paar Donuts machen mit meinem Sportwagen, mit meinem Aufgetunten.
Ja.
Das ist meine Welt.
Ja, genau da.
Und die Bitches klatschen. Das ist meine Welt.
Exakt, ja. Und das ist dann exakt der Punkt, an dem wahrscheinlich Robocop kommen würde, um dir mal ordentlich die Leviten zu lesen, ne? Um dir mal ordentlich da Recht und Ordnung einzudreschen, ne? Mit seinem metallischen
Robocop.
Da, ne? Ja, mit seinem Robocop.
Tod oder Leben, du kommst mit mir.
Ja,
würde ich mir in der heutigen Zeit wünschen hier. Der kann ruhig mal öfter durch die Straßen hier gehen. Würde ich mich freuen.
Ja, in Berlin, ne, da brennt es auch, glaube ich, an allen Ecken und Enden, ne? Also,
ja, ich glaube, der brennt ja schon der Busch.
Ne, der hat da, glaube ich, also absoluten Fulltime-Job, ne? Also, da ist jetzt nicht immer eben ausruhen, ne? Und seinen rudimentären Brei fressen und so, ne? Der wäre, glaube ich, dem wird spätestens nach einer Woche so die Sicherung durchbrennen. Weil ich glaube, der wird
gar nicht mehr hinterherkommen. Ich würde sagen, der sitzt da hinter seinem Gitterzaun, dann sagen sie, Einsatzgebiet heute Berlin und dann siehst du da bloß noch Error.
Tilt.
Hat er einfach keinen Bock drauf.
Ja.
Könnte er selber machen.
Ja, zu Recht.
Ja.
Der wird sich direkt, die Schrauben wird er sich direkt so dermaßen horizontal in die Birne dreschen, dass da komplett die Synapsen, die restlichen Synapsen.
Egal, ob der seine Frau denn komplett vergisst und so, ist ihm alle ideal, Hauptsache
kommt
er nicht nach
Berlin.
Geil. Geil.
Ja, ja.
Du, Robocop, ich hatte ja gefragt, wir müssen mal wieder eine Folge aufnehmen.
Ja.
Wollen wir mal wieder und ich weiß ja, hatten wir. Nee, Robocop war relativ früh, war klar. Wir hatten keine anderen Filme besprochen, ne?
Hatten wir?
Also ob vielleicht eine andere Möglichkeit, andere Filme, dass wir die nehmen? Nee, Robocop war von Anfang an klar, ne?
Nee, wir hatten ja eigentlich zuletzt, boah, das ist schon wieder sträflich viel zu lang her. Weißt, allein dafür muss uns Robocop eigentlich schon die Eier perforieren, dass das so lange her ist. Hatten wir die Blutige Fahrt Gottes und wir wollten eigentlich ursprünglich der Blutige Fahrt Gottes 2. Den hatten wir eigentlich zuerst gesetzt. Und
ja, aber Schätzelein, jetzt hören wir mal zu. Also ich habe Blutige Fahrt Gottes 2 im Director's Cut geguckt. Und daneben hast du einen Robocop. Ganz ehrlich.
Ja, ja.
Also
ja,
den Blutigen Pfad, den muss ich jetzt nicht nochmal bestreiten in nächster Zeit. Sagen wir
das
mal so.
Das ist richtig. Wir hatten das Zufall, ne, war das, ne? Weil wir quatschen ja jeden Tag irgendwie und dann.
Ja.
Und dann hatte ich Robocop bei mir mal wieder im Player, ne? Hatte ich dir. Und dann irgendwie kam das so, ey, boah, Robocop, eigentlich müssen wir wieder einen Podcast machen. Ey, komm, lass uns doch einen Robocop-Podcast machen. Und da habe ich direkt gesagt, das kaufe ich für einen Dollar.
Und der Satz wird heute wieder fallen.
Ja.
Ja, du hattest Glück gehabt, weil ich hatte über Letterboxd gerne Grüße gehen raus an die Leute, mit denen ich da öfter mal quatsche. Und ich glaube, über Marcel kam das und auch Bilderrahmen, glaube ich, mit den beiden hatte ich das. Oder Filmsammlung war auch dabei, ich weiß es ja nicht mehr. Und irgendwie hatten wir gesagt, ey, wenn denn noch mal Robocop? Und dann hatte ich eigentlich alles schon rausgesucht. Ich habe ja auch natürlich die drei Hauptfilme da. Ich habe auch die Serie da. Ich habe auch die Prime Detective-Filme da, Remake. Was du ja geiler findest als das Original, was ich sehr krass finde, aber jedem seine Meinung. Und
du siehst, es schäumt gerade, ne? Du siehst es.
Bei dir ist jetzt gerade so Error.
Ja, da ist gerade, das passt nicht. Das passt nicht. Bei mir knallen gerade. Ich zerlauf gerade wie hier die Figur, die in deinem Gift will.
Du checkst gerade nochmal, sag mal, wo wohnt der Tom nochmal? Und ich höre bloß auch quietschende Reifen und an der Tür klopfen hier.
Ja.
Ich habe ja überhaupt gar nichts gegen das Remake. Eigentlich alles da, was man so gucken könnte. Ich habe auch ein paar Comics da von dem und so weiter. Das neue Spiel leider noch nicht.
Mhm.
Das soll ja sehr gut sein.
Ja.
Aber ich hatte alles so ein bisschen vorbereitet und dann sind wir so ein, zwei Monate ins Land gezogen. Die Arbeit, genauso wie dich, frisst ja uns die Arbeit öfter mal auf.
Ja.
Und dann war das irgendwie schon wieder vergessen. Und dann hast du gesagt, oh, ich guck mir jetzt den Robocop an. Weil du sowieso, du hattest Verhoeven gerade eine Phase, ne? Mit Total Recall und Starship Troopers und so lag in der Luft. Und dann kam von dir übrigens, das halten wir mal hier fest, du hast gesagt, du hast gerade auf Starship Troopers keine Lust.
Ja.
Und wer sowas sagt, der verdient eigentlich auch einen Kaktus-Strap-on in den Arsch, das weißt du.
Ne? Du, und jetzt treibe ich es noch auf die Spitze.
Ja.
Ich habe nämlich Starship Troopers 2 in den letzten Jahren sehr viel häufiger gesehen als Starship Troopers 1, weil ich den Starship Troopers 2 so unfassbar geil finde und den ersten, also ich glaube, es kann natürlich sein, dass ich ihn tot geguckt habe damals, aber...
Wenn wir nur die letzten 2 Jahre nehmen, bin ich da auf deiner Seite. Ich habe auch den zweiten öfter gesehen als den ersten.
Der zweite gibt mir einfach irgendwie so viel mehr, wenn ich hier abends nach Feierabend zu Hause sitze und Bock habe, mal einfach die Birne auszuschalten und mal Bock habe auf so, weil der geht so schön in die, der geht auch so schön so in die Monster- und Body-Horror-Trash-Richtung. Ich finde den super. Der, also in den 80er Jahren wäre das ein unfassbar geiles Stück Ekelhorror gewesen, den ich so abgefeiert hätte.
Ich mag den auch.
Und ich feier den halt trotzdem. Teilweise tatsächlich ein bisschen mehr ab als den ersten. Klingt
den ersten haben wir noch zu oft gesehen.
Ja.
Also wir haben ja ein Starship Troopers Special gemacht. Ne? Da reden wir ja dann auch über den 3 und die 2 Animationsfilme und auch das eigentliche Original, was ja ein Anime von, glaube ich, 84 ist, 86, was weiß ich. Ein bisschen auch über die Buchvorlage und so. Also wer da reinhört, ist ein guter Podcast geworden. Damals noch mit Markus hier, dem Mitbegründer von Bullet und Fist. Ja, deswegen, ich kann das so ein bisschen verstehen. Genauso wie bei, wo wir gerade bei Paul Verhoeven sind. Generell müssen wir nicht sagen, geiler Regisseur. Immer noch. Einer der wenigen, der bis heute sein Mojo nicht verloren hat im
richtig.
Alter.
Richtig. Ja. Oh. Zuletzt Bernadette, ne? Ja, genau. Ja.
Der war super. Davor hat er L gemacht.
Oh, ne? L fand ich ganz großartig, ja.
Der war Isabelle super.
Isabelle Huppert, ja.
Black Box habe ich noch nicht gesehen.
Black Book, meinst du?
Black Book, genau.
Auch ein sensationell gutes Ding.
Den habe ich irgendwie 10, 15 Minuten geguckt und habe gemerkt, oh, irgendwie interessiert mich die Thematik nicht. Mhm. Und auch,
ja gut, muss man Stimmung für sein, ne? für so einen Zweiten Weltkrieg, für so eine Geschichte, die da angesiedelt ist. Ne? Da ist ja doch ein bisschen immer so eine gewisse Schwere auch mit drin. Da muss man einfach in Stimmung für sein, machen wir uns nichts vor, ne? für die Thematik.
Ich habe immer, weiß ich auch, dass ich ganz oft, wenn ich nicht diese 10 Sekunden zum Überlegen habe, ich den immer mit David Cronenberg in einen Topf werfe. Was mich selber immer nervt, deswegen muss ich immer überlegen, war das jetzt Verhoeven oder Cronenberg? Ich wollte nämlich eben schon wieder Existenz sagen.
Okay.
Aber das ist ja schon wieder Cronenberg. Ja, Verhoeven hat natürlich sonst Basic Instinct gemacht, quasi das Galionspferd unter den Hochglanz-Thrillern, sag ich mal. Der damals den Erotik-Thriller für 2 Jahre, sag ich mal, salonfähig gemacht hat.
Ja, und dessen eine bestimmte Stelle auf jeder Videokassette, wenn du den Film ausgeliehen hast in der Videothek, die einfach immer durchgeranzt war, weil alle genau diese Stelle gestoppt haben, wenn nämlich Sharon Stone da ihre Beine übereinander schlägt und sie ja keine Höschen anhatte. Ja, da ranken sich ja auch ganz, ganz wilde Gerüchte und Spekulationen, ne, wie es zu dieser Szene kam. Angeblich hat Verhoeven ihr da irgendwas versprochen. Dann sagen manche, er hat sie dazu gedrängt, gezwungen, wie auch immer, keine Ahnung. Aber das war tatsächlich damals, ne, also natürlich auch viel, viel zitierte Filmszene. Ne? Also auch in sämtlichen Spoof-Filmen wurde die durchgenudelt. Ne? Also, ne? Und Sharon Stone ist ja sowieso deine absolute Traumfrau, wie du mir letztens ja noch berichtet hast.
Zusammen mit Brie Larson und Jennifer Lawrence.
Ja, absolut 10 von 10, ne? Weil die würdest du dir mitnehmen
auf die Insel. Alter. Ey, Trio Infernale, ich hätte was viel zu. Ich kenne die Damen nicht, aber. Also ich würde am ehesten wahrscheinlich noch Sharon Stone, weil die kann mir wenigstens noch aus Good Old Hollywood was erzählen.
Ja.
Was mich, also wenigstens hätte ich einen ansatzweise einen Gesprächspartner, bevor ich sie mit einer Kokosnuss erschlage. Aber die Lawrence und die Lars, die will, glaube ich, nicht mal auf meine Insel lassen. Da kommt schon der dressierte Hai und schnappt die weg. Sharon Stone war ganz groß auf einmal und total krass. Und vorher, was soll man sagen? Er hat natürlich Total Recall, das Original mit Schwarzenegger, ne? Hat er gemacht.
Absolut, ja, absolut.
Wo ich jedes Mal denke, dass das Remake doch ganz cool ist. Deswegen habe ich den schon 5, 6 Mal gesehen. Und jedes Mal gucke ich den und denke mir, nee, der ist ja doch ja nicht so cool.
Also das Robocop Remake finde ich ja ganz fürchterlich. Den finde ich katastrophal schlecht. Und habe damals aber das Total Recall Remake auch geguckt. Damals war in diesem halben Jahr, als ich in Berlin gewohnt habe. Damals, da bin ich nämlich mit den, war ich aber bei Filmstarts und bin ich da mit dem damaligen Redakteur, der heute leider auch nicht mehr da ist, haben wir uns den angeguckt. Ich für Deadline, er für Filmstarts. Und ich muss sagen, der hat mich positiv überrascht. Und das ist auch, der hat tatsächlich auch den Weg in meine Sammlung gefunden. Das
bei mir
Remake.
Auch, ja.
Und ich muss sagen, ich habe den seitdem so 2-3 Mal geguckt. Nochmal. Und es ist jedes Mal wieder eine gute Unterhaltung, die ja tatsächlich näher ans Buch rankommt, als der als Verhoevens Original tut, weil
ja.
Ne, es geht da nicht auf den Mars tatsächlich. Ne, da, ja, hast du, da hast du ja, ne, im Remake hast du ja diesen Fahrstuhl durch den Globus quasi, ne, wo diese Erdteile miteinander verbunden sind, ne, wo ja, die sich dann nicht, wo die Schwerkraft sich dann so umdreht und sowas. Und ich finde, die zwei Filme funktionieren beide auf eine völlig unterschiedliche Art und Weise, aber ja, beide ja, ganz ja, gut. Ja. Ne, natürlich, mit Schwarzenegger hat natürlich den größeren Kultstatus. Ne, ist natürlich der ikonischere Film. Aber ich finde, das Remake macht seine Sache ganz gut und für mich funktioniert der vollkommen.
Also tatsächlich auch wieder ein Film, wo der Extended Cut weitaus besser ist als der Kinocut. Der Remake hat einen großen Vorteil und das heißt Kate Beckinsale.
Mhm.
Was die als Ex-Frau, was der vorher Sharon Stone gespielt hat, die ja in den wenigen Rollen, die sie hatte, Beste machen konnte. Und du hast ja gesagt, du findest sie ja scheißen hässlich bei Total Recall. Hast ja gesagt, wie eklig du das findest, wenn die da rumschwitzt und da ihren Hosenanzug und wie die da so rumkeucht. Hast ja mal gesagt, boah, die alte Tante, keine Wunder, dass der die totale Auslöschung da von seinem Hirnamen will. Hast du mir angerufen, hast ja ins Handy gekotzt, brauchst du das neue Handy, weil du drin gekotzt hast. Oh, ich gehe doch, als wäre gestern gewesen.
Ach, ich finde das immer so schön, wenn wir uns so gegenseitig so ein bisschen triggern. Ich liebe das.
Ja, ja, klar. Ich liebe das auch. Ich finde das sehr schön.
Das ist ein Traum. Nein, Sharon Stone, also in gut, Basic Instinct müssen wir gar nichts sagen. Ne? Da ist sie, also mein lieber
Mann. Ey, da interessiert. Nein, aber, auch da interessiert mich die, da regt sich gar
das
nichts.
Ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ja, aber Total Recall alleine, also wenn sie da mit ihrem 80er-Jahre pinken Aerobic-Bikini da Tennis spielt, ne, und dann ja, völlig verschwitzt und Arnie kommt da rein, zeigt da ihre blutenden Hände. Seine blutenden Hände so und sie sitzt da und weiß genau, alles klar, ne, jetzt ist hier meine Tarnung irgendwie aufgeflogen und will ihn dann nochmal ein letztes Mal mit ihm schlafen und dann macht sie so diese Hände durch die Bikini-Träger,
ja, ja,
ne, nach dem Motto, du kannst mich auch fesseln. Ey, da wäre ich sofort dabei, ne? Da würde ich sofort alles stehen und liegen lassen, wäre mir völlig
weißt
egal.
Weißt du, was ich machen würde? Ich würde sie fesseln, ja, dann würde ich abhauen. Ich hätte ja keinen Bock. Aber dafür habe ich ja das Remake. Und wenn Kate Beckinsale sich dieses Maschinengewehr nimmt und dann eine Zeit über und ey, die gibt dem ja so sauret. Und
ja,
Kate
ja,
Beckinsale im Remake ist der Hammer, wie die da alle wegtritt und schlägt. Und die hat richtig Bock und Feuer. Kate Beckinsale, muss ich sowieso sagen, ist eine wunderschöne Frau. Ist
ja
jetzt keine, auf die ich so angeile.
Ja.
Auch wenn ich sage, die ist schon sehr, sehr hübsch. Aber ich liebe das, wenn sie eine Action-Heroin sein
ja
kann. Oder Antagonistin, ist mir scheiße. Ja. Underworld braucht man nicht drüber reden, ne?
Ja.
Die hat es ja mit Joel nochmal probiert, das Unterjagen war scheiße. Aber der kauf ich das ab, dass
ja
die Ärsche tritt. Und
ja,
das macht die auch. Und die in dieser angepisste Modus, ich liebe
ja
das.
Ne, da fragt man sich ja wirklich, warum zur Hölle wird dann eine Megan Fox für Expendables genommen, wenn doch sie, so eine Kate Beckinsale, weitaus geiler Ärsche treten kann, als 10 Megan Fox auf einmal.
Oh, ey, boah, kann ich die nicht ab.
Megan Fox geht tatsächlich gar nicht. Die hat sich durch ihre ganzen Beauty-Wahn und Schönheitsoperationen hat sie es nicht besser
ich fand
gemacht,
die auch,
muss man sagen.
Ich fand die auch schon zu Transformers-Zeiten, fand ich die unerträglich.
Ja, es ist leider noch viel schlimmer geworden. Wenn man sie heute anguckt, ey, es ist einfach nur ein Plastikpüppchen. Ganz, ganz schlimm.
Ja.
Ganz, ganz schlimm. Also, die hat auch für mich im Action-Genre überhaupt nichts zu suchen. Überhaupt gar
nee,
nichts.
Nee, die ist auch keine. Viele sagen ja, hier hast du diesen Rogue gesehen mit den Tigern da oder wie der hieß. Da war sie auch schon scheiße. Die Frau
ja
weiß nicht, wie man eine Waffe ordentlich abfeuert. Die weiß nicht mal, wie man ordentlich nachlädt.
Ja.
Da soll mir keiner erzählen, da hat sie funktioniert. Ein Scheiß hat die da. Denn wer sowas sagt, hat keine Ahnung von geilen Frauenrollen in Actionfilmen.
Ja, da heben wir mal wieder. Ne, auch das ist ja die größte Heroin ne, aus deiner Sicht, wie du mir noch erzählt hast. Mhm. Ne, Emilia Clarke in Terminator, in Terminator Genesis. Ne, das ist ja die Sarah Connor in deinen
ja
Augen. Ne? Und
ja, besser als Linda Hamilton.
Ja,
wer war denn nochmal Linda Hamilton?
Selbstverständlich, ne? Also Emilia Clarke, ne?
Ich glaube auch, die würde Sigourney Weavers Arsch treten.
Ja, aber definitiv, aber.
Was tut schon weh, das zu sagen?
Ja, sie wird beide. Nee, sie wird Linda Hamilton nehmen, sie wird Sigourney Weaver nehmen, sie wird quasi ihre mit ihren beiden Händen hinten bei denen
ja
quasi anal ne, hinten rein, schön, schön fisten und dann wird die quasi beide als Handpuppe benutzen. So ist die nämlich drauf. So ist die nämlich drauf und nicht anders.
Ey, aber gegen Emilia Clarke will ich wenigstens, also die Person Emilia Clarke ist ja eine tolle, nette, die scheint zuckersüß zu sein. Aber ich muss wirklich sagen, ey, wenn, auch wenn die probiert, auf hart zu machen, ich lach die halt aus. Selbst, es tut mir leid, selbst bei Game of Thrones, ich sehe die und dann, ja, hast du wieder eine Perücke aufgesetzt, ne? Ja, schön. Das ist einfach, nee, das ist eine kleine, süße Person und die soll, die, nee.
Ja, aber selbst, nee. Aber selbst sie kriegt die Action besser hin als Megan Fox.
Ja, ja, ja.
Nee,
ja,
da,
ja,
weil das wollte probiert. Ich halt, das wollte ich halt.
Sie, also sie probiert es wenigstens, ja, und weiß ungefähr, was soll sie abliefern, weil es funktioniert halt nicht. Aber wir driften langsam etwas sehr ab.
Ist richtig.
Paul Verhoeven war noch Thema. Wir können ihn ja so ein bisschen durchgehen, damit man die Vita so ein bisschen auffassen kann. Mhm. Weil ich habe von seinen früheren holländischen Filmen, so was wie Türkische Früchte und so, die habe ich nicht gesehen. Mein chronologisch gesehen, der erste, den ich dann gesehen habe, ist Flesh and Blood.
Oh ja, mit, stimmt.
Rutger Hauer,
ja,
ne?
Ja, natürlich. Bester Mittelalterfilm eigentlich überhaupt.
Ja, der wirklich dieses, ey, da kann mir einer, ne? Da kann mir einer erzählen, was er will. Da hat George R.R. Martin, ich weiß nicht, wann er angefangen hat, seine Bücher zu schreiben, ja, aber da ist schon verdammt viel Game of Thrones, mhm, drin.
Ja, ja. Dieses ruppige, dreckige, da wird vergewaltigt, ja, ne, da wird nichts beschönigt, dann ist alles schlammig, alles so richtig, die fressen Dreck. Also das ist wirklich so Mittelalter, wie es wahrscheinlich ansatzweise auch gewesen ist, ne, und nicht so dieses,
ja,
dieses Verschönte und dieses, ne, Romantisierte oder was weiß ich. So, ne, da wird halt, ne, da wird mit Händen gefressen, da wird rumgeröbst, gefurzt, da stinkt nach Fäkalien, ne, so fühlt sich auch dieser Film an und so hat er sich auch verdammt nochmal anzufühlen. Ja. Ne, also unfassbar gut.
Fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Und ja, den Robocop hat er nach Flesh and Blood gemacht, ne?
Genau. Er war
seine erste reine amerikanische Produktion.
Genau, weil sie hatten ihn auf dem Schirm eben durch Flesh and Blood. Haben sie gedacht, okay, weil irgendwie wurde ja sämtliche Regisseure durchgekaut vorher, die Drehbücher erhalten haben und einfach niemand hat zugesagt, weil die einfach nur sagten, ey, das ist voll die dumme Thematik. Der Titel ist dumm.
Der Titel. Ne?
Der Titel ist dumm und also alles, was damit zu tun hat, ist dumm und da haben wir gar keinen Bock drauf. Und was ja auch Paul Verhoeven zuerst sagte, ne? Er hat das Skript ja quasi in den Müll geschmissen, nachdem er die ersten Seiten gelesen hat und gesagt hat, ey, was für ein Dreck, das drehe ich nicht. Ne? Und dann kam seine Frau ins Spiel. Ne?
Genau, und seine Frau hat halt gesagt, ey, lest dir das nochmal durch, das ist jetzt kein Shakespeare.
Genau.
Aber da sind verschiedene Ebenen,
ja,
und oder mehr Ebenen, als du jetzt behauptest. So, ne? Und dann hat er sich das nochmal durchgelesen und hat überlegt, ja, da sind viele Sachen, wo er seinen Gustus so reinbringen kann, weil er hat ja immer viel, er hat generell erstmal diese europäische Offenheit, ne? Was Brutalität, was Sex angeht, das sagt er ja immer wieder, das funktioniert in Europa alles ein bisschen anders. Dann spielt er sehr, sehr gerne mit religiösen Thematiken,
ja,
um. Er hat sich ja auch dann schon sehr früh überlegt, wie er die Person anlegt, wie er. Und dann irgendwie kam so nach und nach das Interesse. Und als dann auch sehr, sehr schnell so Kameraleute und Produzenten, das ging alles wahnsinnig schnell und dann hat er gesagt, na gut, ich probier's.
Genau.
Weil wenn es kein, gerade auch dadurch, ne, er hat ja immer diese gesunde Anti-Haltung gegenüber dem Establishment.
Ja.
Und wenn alle anderen das nicht machen wollen, ja, dann mache ich das mal. Und der Titel, was verbindest du eigentlich, wenn du dich jetzt dran erinnerst, wir sind ja sehr ähnlicher Jahrgang. Was war für dich Robocop in der Kindheit? Weil für mich war Robocop was in der Kindheit. Wir sind bei, was bist du für ein Baujahr? 87, 85?
Oh, danke, Tom. Ach, ist das 81.
Oh, 81.
Ich fühle mich so geschmeichelt gerade. Ich habe mich aber auch
verdammt Jahre gut trennen
gehalten.
Uns, ja?
Ich habe mich aber auch verdammt gut gehalten. Muss man ja auch mal dazu sagen.
Ich habe jetzt gedacht, ich rede mit deinem Sohn.
Ja. Ach, ist das schön. Ach, Tom, wir können aufhören an der Stelle. Mein Tag ist gerade auf dem Höhepunkt.
War doch gut. Wir haben schon wieder total unmoralisch, haben wir hier Frauenbilder zerstört und über irgendwelche sexuellen Fantasien so durch Schlüsselloch so ein bisschen schon erschaffen. Ne? Ist doch schon, reicht denn auch eigentlich? Ne? Mehr will ich von so einem Podcast auch ja nicht hören.
Nee, ne? Ja. Schönes fettes Hoch am Schluss. So, alles klar.
War gut. Ne? Übermorgen ist Börse. Ja. Mensch,
Viel Spaß.
Ich grüß mal.
Ne?
Ja. Ja. Grüße. Ich bring dir das Mediabook vom Robocop Remake.
Oh mit. Ja, bitte, bitte, bitte. Ich brauche noch ein bisschen, Klopapier ist ausgegangen. Ich brauche noch ein bisschen, Material. Ich brauche noch ein bisschen Arschmaterial. Nein, ich habe, also Robocop war bei mir tatsächlich so, also das ist einer der wenigen Filme, die bei mir wirklich sämtliche Medien durchlaufen haben. Und da spreche ich jetzt hier auch von doppelten Medien. Also ich habe den damals gekauft als geschnittene FSK 16 VHS. So diese kleine Box.
Ich glaub, hat ich auch.
Beim, wie hieß der Laden noch? Der hieß Horten, glaube ich, damals bei mir.
War von Highlight Video, ne? Die 16er?
Da, nee, da, war das, ah, das war, die hatte da kam auch Fortress raus von dem Label. Die hatten unten so einen blauen, so einen weiß-blauen Schriftzug. Und da stand immer hinten drauf geänderte Fassung. So, da stand immer so in kleinen drauf, geänderte Fassung.
Ja, ja.
Konnte ich natürlich damals, weil ich ja noch sehr jung war und wir waren weit entfernt von Internet und allem, was dazugehörte, keine Ahnung gehabt, was irgendwelche Fassungen betrifft und so weiter. Ich habe nur gesehen, ey, da sind geile Bilder hinten drauf. Ey, da Explosion, dann hast du den einen, der noch so zerlaufen ist, mit hinten auf dem Bild gehabt. Ich denke, boah, mega, das Ding nimmst du dir mit. Und habe ich damals auch bekommen, weil in Kaufhäusern hat damals kein Schwein nachgefragt, wie alt du bist. Ne? Anders als in Videotheken war das in Kaufhäusern damals völlig egal, also zumindest bei uns. Hab den gekauft.
Geguckt, also jeweils in meiner frühen Kindheit, weiß ich noch, war es auch so, dass es keinen gejuckt hat.
Das war
so ab,
völlig
also wurscht. 12, 13, so Mitte der 90er hat es dann die Leute interessiert.
Ja, der vorher war völlig wurscht. So, und dann hatte ich eben diese kleine VHS zu Hause und fand den da irgendwie schon cool. Ne, man war ja leicht zu beeindrucken in so jungen Jahren. Und dann irgendwann, als ich dann angefangen habe, auf Trödelmärkte zu gehen und da diverse Händler kennenzulernen, die hatten ja damals auch schon an VHS-Kassetten da liegen. Und da erinnere ich mich noch, ein Händler hatte die große Verleihhülle, FSK 18, die hatte noch so eine rote Umrandung so an der Seite. Die war so richtig so knallrot und dann dieses rote FSK 18-Zeichen drauf und dann ungekürzte Kinofassung stand vorne drauf. Und dann weiß ich noch, dann stand ich davor, ich denke so, boah, Moment mal eben. Okay, der ist ab 18, kaufst du dir. So, war damals auch die Händler auch nicht interessiert, ob du da mit 13 Jahren irgendein FSK 18
Flohmarkt überhaupt.
Völlig nicht. Egal, völlig egal. Das Ding gekauft, nach Hause. So, und da war ja nochmal ein bisschen mehr drin als in der FSK 16. Und da war ich so, ey, Alter, was denn? Okay. Ja, die Fassung ist ja richtig geil. So.
Ja.
Und dann machen wir jetzt mal einen krassen Sprung ins DVD-Zeitalter. Als dann das erste Mal dann schon der Director's Cut veröffentlicht wurde in dieser Trilogie-Box, in diesem Trilogie-Box-Set. Ich habe mir damals die spanische Variante geholt, weil noch nicht klar war damals zu dem Zeitpunkt, ob es auch in Deutschland rauskommt oder nicht. Habe mir dann diese spanische Trilogia-Box geholt, die ähnlich aussieht. Die kannst du nach allen Seiten aufklappen. Ist ein richtig schickes Ding. Und da war der Director's Cut auf einmal mit drauf. So, ich kannte ja bis dato noch nicht mal die R-Rated-Fassung, weil selbst die deutsche Kinofassung war ja noch ein bisschen Cut. So, und auf einmal gucke ich dann von der FSK 18 auf den Director's Cut von Paul Verhoeven, dem selbst die MPAA damals zu krass war. Und ich saß da, ich kann nicht anders sagen, ne? Also mir ging da ein Messer in der Hose auf. Ne? Ich hab da gesehen, ich hab gedacht, boah, ey, was für eine geile Gewaltpornografie ist das denn hier gerade alles?
Ja.
Ey, da wurde rumgesplattert, da wurden Gliedmaßen abgeschossen, ey, da wurde Blut überall, da hier der eine Typ, der da komplett perforiert wird und nochmal weiter draufgehalten wird. Ey, ich hab da gesessen, ich habe ein Grinsen, glaube ich, gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Mittlerweile natürlich auch auf Blu-ray hier zu Hause stehen. Deswegen, also Robocop hat mich eigentlich schon fast mein ganzes Film-Passionsleben lang begleitet, kann man so sagen.
Bei mir, dadurch, dass ich ja 86er Baujahr war, jetzt kannst du dir ja vorstellen, welchen Film ich als erstes gesehen habe. Das war nämlich, ich glaube, 95 kam raus, der dritte Teil, ne?
Au, okay, ach so, au, okay, du hast erst die Fortsetzung gesehen.
Ja,
ne?
Ja. Ja, ja. Ich war 9 und ich weiß hundertprozentig, ich hatte die große Verleihkassette von Robocop 3.
Ja.
Die habe ich mir geholt. Kannte die anderen noch nicht, wusste aber natürlich um deren Existenz und das sind eher, oh, das sind die zwei bösen Filme, ne? Weil hier, ne? Dritter Teil ab 16 und so weiter. Und ich habe den dritten Teil sehr oft gesehen. Eine Wertung lasse ich mal jetzt weg. Und weil wir besprechen natürlich den auch irgendwann. Ich will die alles, was mit Robocop zu tun hat, jetzt hier auffahren. Dann hat mein Vater damals aus dem Hertie, aus der Spielzeugabteilung, zuerst einen 30 cm großen Robocop geholt. Es gab Spielzeug zu Robocop, das kann man sich ja nicht vorstellen. Und der hatte so einen Druckmechanismus auf der. Erstmal konntest du sein Bein wirklich aufnehmen, da die Knarre rausholen, ihm die in die Hand geben und dann auch wieder zumachen und so.
Geil.
Mega geil. Und dann, weiß ich noch, hast du einmal rufgedrückt? Ich bin Robocop. Zweite war, keiner macht den Drogen.
Was? Keiner macht den Drogen? Okay.
Keine macht die Drogen. Und dritte Mal dann, Hände hoch. Und es war richtig so, wenn ich jetzt im Nachhinein dran nachdenke, das war weder der Ton von Robocop, noch würde der sagen, keine macht den Drogen.
Nein.
Und dann hat er mir irgendwann nochmal ein Spielzeug mitgebracht, wo er auf seinem, die gab es ja in den, ich glaube in den drei Hauptfilmen gab es das ja nicht, erst im Remake, denn wo er auf dem Motorrad sitzt,
ja.
In der linken Hand ein mega, Scharfschützen, oder nee, dieses krasse Gewehr, was sie eigentlich im ersten Teil hatten.
Mhm.
Und dann konntest du bei der rechten Hand aber diesen Pika auch rausholen.
Ja.
Der hat so ein, so auf dem Handrücken so ein Schiebemechanismus gehabt, dann hast du den so rausholen können. Und das Motorrad, das hat auch rot geleuchtet und so. Ey, hätte ich zu gern behalten, habe ich heute nicht mehr. Und da habe ich immer mit dir gespielt und für mich war immer Robocop. Und dann habe ich da, und irgendwann habe ich dann, war ich dann 14 oder so, dann habe ich Teil 1 und den zweiten habe ich richtig spät erst gesehen, wo ich dann 20 war oder so. Und dann habe ich aber den ersten geguckt mit, ey, keine Ahnung, war ich 15, 16 oder so. Mhm. Boah, sofort verliebt, ey.
Aber welche Fassung hast du denn da geguckt?
Ich habe zuerst die FSK 16 gehabt.
Okay.
Mh. Weil damals ich ja auch schon alle An- und Verkauftypen kannte und da war diese Kaufkassette, war das schon Euro? Oder nee, müsste noch Mark gewesen sein. Nee, warte mal, 15? Ich war 15? Ja,
ich glaube der Euro...
Nee, 2001?
Nee, der Euro kam glaube ich 2002, meine ich. 2002 kam der Euro.
Ich meine auch, dass es eine Mark war und dann hat er eine Grabbelkiste mit 1 Mark VHS gehabt. Und da habe ich gedacht, ey, Robocop, oh, ich wusste, dass es eine 18er gibt, ja. Einfach nur, um schon mal gesehen zu haben.
Mhm.
Weil die 18er hat man ja ein bisschen schwer rangekriegt. Da habe ich gesagt, ey, ich will den wenigstens irgendwie mal gesehen haben. Scheiß auf die Mark. So, mir den geholt und geguckt. Und wie du sagst, selbst in der FSK 16, wo man sehr stark gesehen hat, was da alles weggeschnippelt wurde, fand ich den mega.
Ja.
Also, alter Schwede, das fängt an... wir können ja auch in den Film. Nee, wir kommen noch nicht hin. Wir kommen, wie der so entstanden ist, so ein bisschen, weil das recht interessant ist. Der Ed Neumeier, der ja auch beim dritten Teil, möchte ich sagen, Regie dann geführt hat. Oder? Hat er Regie geführt beim dritten? Weiß ich nicht.
Boah, da müsste ich jetzt auch mal IMDb nachschlagen, weil den dritten. Der dritte Teil ist derjenige, den ich wirklich am seltensten von allen.
Ja, ach scheiße, ey, komm mal in die Story rein. Am Anfang, ey, allein schon, der Film fängt an und. Also diese Marschmusik, die ist so fett. Und dann kommt einfach in diesen metallischen Lettern BAM BAM Robocop Detroit fertig aus.
Ja.
Und du siehst sofort die Nachrichtensendung wie bei, ich sag mal, wie bei Predator 2, da war das ja ähnlich, der das denn sich so ein bisschen abgekupfert hatte, wie so ein Film anfängt, du siehst sofort, ach du Scheiße, was ist denn in Detroit los? Und die Polizei, die ist völlig überfordert, manche wollen sogar streiken, nächster Werbespot, bam. Und dann siehst du da, wie irgendeine Familie da Newcomb spielt und da siehst du, was ist mit, also völlig verrodete Sozialstrukturen in Detroit, ne? Und du denkst dir, boah, also ich komme zwar aus Marzahn, das ist ja Detroit. Also mal ganz ehrlich. Schon krass.
Ja.
Also ich bin zwar auch sozialen Brennpunkt groß geworden. Ich kenne, also dieses Bild, was auch Detroit, ich kenne das ja in der Light-Version bin ich ja so aufgewachsen. Und da, ich habe immer bei solchen Filmen, sowas wie denn auch bei Klapperschlange und so, habe ich immer gedacht, oh, so würde mein Bezirk aussehen, wenn gar nichts mehr funktioniert.
Mhm.
Wenn alles nur noch scheiße ist.
Ja.
Deswegen war das immer so, ich fühle mich auch leicht verbunden immer zu solchen Strukturen und Filmen und Dystopien und so.
Ja.
Aber von Sekunde 1, du hast den Film ja jetzt auch heute geguckt, ne?
Ja, ich habe den heute nochmal geguckt, einfach um den mal wieder ein bisschen aufzufrischen. Also man kennt den ohnehin, also im Gegensatz zu einem Starship Troopers, den man einfach zu oft geguckt hat und dann irgendwie nicht mehr so Böcke hat, den zu gucken, auch viele Jahre später, ist Robocop so ein Film, habe ich dir gerade auch schon, ne, in unserem Vorgespräch so, ey, ich könnte den irgendwie gefühlt jeden Tag gucken, der wäre einfach nicht langweilig, weil man eben halt auch immer wieder Kleinigkeiten entdeckt, die einem vorher vielleicht nie aufgefallen sind und die Sprüche, diese ganze Dynamik, die in dem Film ist, also der wird einfach nicht langsam, der ist nicht langweilig, der ist gnadenlos unterhaltsam und deswegen hatte ich also, auch... überhaupt kein Hinderungsgrund, mir den heute relativ zeitnah zu meiner letzten Sichtung nochmal anzugucken. Also,
wir vergessen das immer wieder, weil wir das so als selbstverständlich ansehen. Der Film ist von 87
ja. Und
für die Leute, die den noch nicht gesehen haben.
Ja, was ist denn da überhaupt los? Genau. Erzähl uns.
Worum geht es denn eigentlich in Robocop? Also im Detroit der nahen Zukunft regiert das Verbrechen. Die Polizei scheint machtlos. Als der Cop Alex Murphy brutal ermordet wird, wagen Wissenschaftler ein riskantes Experiment und erschaffen Robocop, eine Mischung aus Mensch und Maschine. Er wird zum Kämpfer für Recht und Ordnung. Äußerlich unverwundbar, innerlich jedoch ein Mensch, der bald eigene Pläne verfolgt. Ja, ist ein bisschen. Ich hätte jetzt fast gesagt, es ist nicht komplett richtig. Im Grunde, also, ja, passt schon. Diese, genau was du gesagt hast, also mir sind zwei Sachen aufgefallen, nachdem ich den Film jetzt auch, ey, keine Ahnung, bestimmt auch an die 30 Mal irgendwie gesehen habe. Und aber jetzt bestimmt seit letztes Mal auch vor 2 Jahren oder so, 2, 3 Jahren. Und ich möchte sagen, damals war es mir nicht so aufgefallen. Zwei Sachen. Was der für ein Pacing hat.
Mhm.
Also du guckst den und du guckst nicht einmal auf die Uhr
ja.
Und der Film ist dann vorbei und du denkst dir schon wieder, hä?
Ja.
Das war jetzt schon. Mhm. Oh Gott, zum Glück habe ich Teil 2 und 3 und die Serie und die Prime-Filme, weil jetzt, ich will mehr davon. Natürlich bekommst du die Qualität nicht im Ansatz.
Nee, danach leider nochmal. Nicht. Ja.
Wobei ich sagen würde, so richtig scheiße finde ich davon nichts. Ey, wie kleinskaliert der ist, wenn man mal drauf achtet. Der kam mir als Kind immer so riesig vor.
Mhm.
Mit, oh, hier Detroit. Und dann kommt er und Riesenexplosion und er jagt da alles in die Luft. Aber wenn du mal drauf achtest, ey, kleine Räume, kleines Interieur, Fabrik, das ist eigentlich alles gar nicht so fett. Und man sieht auch gar nicht so viel von Detroit. Aber der schafft es durch Kleinigkeiten, durch seine Erzählweise, das so zu umspielen, dass du das ja nicht so erstmal mitkriegst,
ja.
Dass da ja nicht so viele Locations sind und dass das alles ja ganz schön klein ist eigentlich.
Ja,
alles.
Spielt halt auch viel auf diesem Polizeirevier, ne? Die haben ja in Dallas, glaube ich, gedreht, ne? Weil irgendwie Detroit hat den von der Skyline und so nicht so gepasst, ne? Für dieses futuristische Detroit. Sie haben genau. In Dallas da gedreht. Der Film ist halt, also was mir jetzt mal wieder aufgefallen ist, tatsächlich, dass du bei dem Film, also abseits dem, was du gesagt hast, ne, dass der halt unfassbar schnell vorbei ist, der Film gönnt einem aber auch überhaupt keine Ruhepause, weil die ständig, ja. Die haben, glaube ich, fast ausschließlich mit Steadicam gedreht, also eben, da ist immer Bewegung im Bild, da gibt es keine statischen Aufnahmen, es ist immer Bewegung drin, also selbst wenn die Leute sich unterhalten, die Kamera ist immer, läuft mit, ist immer in Bewegung um die Leute herum, das war Verhoeven, glaube ich, sogar auch wichtig. Also er hat das als Stilmittel auch benutzt. Er sagte, ey, ich will hier auf gar keinen Fall irgendwie, dass hier eine Art Pause suggeriert wird oder so. Und genau das macht der Film. Du bist permanent am Limit. Also es passiert permanent immer irgendetwas, ja, was wirklich wichtig ist. Also sowohl für die Narrative oder für die psychologische Charakterisierung von bestimmten Figuren. Hier ist wirklich keine Szene drin, die irgendwie überflüssig ist. So, es fügt sich alles zusammen und das ist wirklich ein Film wie aus einem Guss. Ne, ich meine, wenn du mal überlegst, ich weiß nicht, wann stirbt, er lässt den Held ja auch wirklich schon nach 20 Minuten oder so, 25 Minuten, lässt er ihn draufgehen. Zu einem Zeitpunkt ja eigentlich, wo du mit der Figur des Murphy ja noch gar nicht, also du hast keinen großen Kontext irgendwie, ne? Es wird kurz erwähnt, dass sein Sohn sich da so eine Serie anguckt, ne? Und er dann diesen Pistolenwirbel da irgendwie drauf hat. Ansonsten hast du kein, bist du bei dem, mit der Figur ja gar nicht so greifbar irgendwie zusammen.
Ja.
Und trotzdem bist du, nachdem sie ihn ja dann umbringen, so dermaßen mit ihm und bei ihm auf seinem Rachefeldzug, dass du gar keinen großen Kontextballast vorher irgendwie brauchtest, weil alleine durch diese krasse Mordsequenz du so dermaßen bei dieser Figur bist, dramaturgisch einfach alles richtig gemacht, wirklich alles.
Ja, weil, also dem Film ist ja auch wichtiger, erstmal die Grundsituation zu erklären, warum er erschaffen wird, was ich ja ganz super finde, weil so hast du die Möglichkeit, komplett den Kapitalismus und auch die Firmen, die hinter militärischen Verkäufen und so stecken, die erstmal an den Pranger zu stellen, also in Form von OCP.
Ja.
Klar, jede Sci-Fi-Franchise hat irgendwie seine böse Kapitalistenfirma. Und das ist, ob das jetzt bei Alien Weyland Yutani ist oder hier hast du halt OCP. Ich liebe ja das Zeichen von OCP, ne? Mhm. Diese drei Buchstaben, die so ineinander drin sind.
Ja.
Supergeile Zeichen. Dann lernst du erstmal die ganzen Leute kennen, also Dick Jones.
Dick Jones! Dick Jones!
So geil, aber auch die ganzen anderen Lackaffen, ne?
Ja.
Diese ganzen Yuppies da,
ja,
die sich alle gegenseitig zerfleischen, was ja in den 80ern so, wirklich so ein Bild war und ja, wie die geredet haben und alle waren so Killer und wie sie ja, alle gequatscht ja, ja, haben, so eine dumme Idioten. Und im Grunde hast du aber ganz oben an der Spitze, und das fand ich ja recht interessant, du hast ganz, also der Obermufti von OCP mhm, ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ.
Eigentlich,
also ja. Also jeweils das, was man von ihm sieht, ne, der, genau, der ältere Typ. Und Dick Jones ist ja der zweite in der Rangfolge, der ja mit Ed 209 eigentlich schon alles fertig hat. Ne? Der hat einen Kampfroboter gebaut, sagt, ey, wir haben mit den Militärs haben wir schon Verträge für weiß ich wie viele Jahre.
25 Jahre Waffenlieferung waren schon geplant, ja.
Alter Schwede, und er sagte, wen interessiert's, ob's da funktioniert? Alter, und das sind so Sprüche, wo er sagt, oh, Alter, mhm, weißt du schon, was abgeht?
Ja.
Und dann soll er ja bloß mal, die Präsentation von Ed 209. Und da hat Paul Verhoeven auch recht, erst in der Director's Cut-Version funktioniert durch die ausufernde Gewalt der Humor erst so richtig.
Ja.
Weil als ich die das erste Mal in der Unrated-Version da gesehen habe, also, der soll ja sagen, ja, hier, der Mitarbeiter, nehmen Sie mal die Waffe und bedrohen Sie doch mal unseren Ed-209. Ja, dann heißt es ja, hier, packen Sie die Waffe runter, und er schmeißt sie auf den Boden und der Roboter nimmt das nicht wahr und bedroht ihn immer noch. Sie haben 10 Sekunden. Und er so, was, ich hab die runter. Und dann zerfetzt er diesen Typen und 70, 80, bop, und du siehst immer, der ist schon längst, ey, der ist einfach nur auf zellulärer Basis zerfetzt, dieser Typ, und er immer noch
bop. Der hält einfach weiter und drauf, ja. Es ist wie so ein Blutsack, der da liegt und einfach immer nur aufplatzt, also.
Und dann kommt die Lieblingsszene im ganzen Film. Danach, alles ist still, und das Erste, was du hörst, ist, wie irgendein Mitarbeiter von hinten sagt, ruf doch endlich mal jemand einen Arzt.
Ja, genau. Kann man den Arzt holen? Ja, genau. Der Typ ist, der ist schon 10-mal tot, weißt du, aber kann man jemand einen Arzt holen? Weißt du, du hast einfach nur einen zerfetzten Leichensack da liegen. Ein Blutsack, der aus allen Löchern trieft, und kann man jemand einen Arzt holen?
Also, das ist so geil.
Zu retten. Super. Ist halt völlig absurd, dieser Moment. Aber genau deswegen funktioniert das.
Denn auch Dick Jones, der zu dem Obertypen dann hingeht, ne, und dann, ich weiß die deutsche Fassung nicht mehr, ich hab den jetzt auf Englisch geguckt. Ja. Yeah, that was a glitch.
Und,
For you, that was just a glitch. Ich weiß nicht, was er im Deutschen sagt, aber.
Ja, irgendwie sowas. Ey, da ist jetzt ein bisschen, ist noch nicht ganz ausgereift, da ist jetzt ein bisschen was schiefgegangen. Irgendwie sowas sagen die dann da. Da wurde auch so. Und dann wird sich, es wird ja auch kein Wort darüber verloren, dass da gerade ein Mensch auf bestialische Weise zerfetzt wurde. Das interessiert keinen. Nein, es ist scheiße, der Zeitplan. Was machen wir denn jetzt? Oh, das Produkt ist fehlerhaft. Ne? Das ist das, was die interessiert. Menschenleben sind denen völlig egal. Also wirklich völlig
egal. Sagt ja auch im Fahrstuhl, sagt ja der Dunkelhäutige, ja, schade mit dem und dem, dass der draufgegangen ist, ne? Ja, so ist das Spiel
nur. Ja, ja.
So, und du denkst dir, Alter, was? Ihr seid nur, ihr seid hier irgendwie bei einer Firma. Was denn für ein Spiel? Was, der redet ja auch dauernd nur so, ja, er hat den Ball fallen gelassen, ich habe ihn aufgenommen. So richtig dieses Yuppie-Gequatsche, ne?
Ja, das hast du halt, ne? Du hast halt, ich meine, da hast du ja sowieso generell diese ganze perfide Struktur von OCP, die ja da wirklich, ne, die privatisieren ja da die ganze Stadt, ne? Denen gehört die Polizei, denen gehört alles. Ne? Das war ja damals, ich meine, das. Wir reden von 1987, ne? Wir sind dann, sind wir in der Reagan-Ära damals gewesen, ne? Als Reagan Präsident war, was ja so eine ganz bekloppte Zeit war. Und dann eben diese zunehmende Privatisierung von allem, was eigentlich staatlich sein sollte. Ja, dann hast du da eben OCP, die sich sagen, ey, wir haben hier soziale Brennpunkte, wo wir genau wissen, ey, da gehen die Cops drauf. Wir haben hier mit dem Militär haben wir hier Verträge abgeschlossen, und der Zweite, der sein Robocop-Programm durchziehen will, der sagt es ja sogar fast buchstäblich so, ey, wir schicken hier die ganzen Cops, die eigentlich eher so aus so friedlichen Bezirken kommen, die schicken wir alle in die Brennpunkte, um die als Kanonenfutter zu nehmen, und dann haben wir nämlich ganz viel Material, um daraus einen Robocop zu basteln. Also das ganze Ding wird quasi finanziert, refinanziert, dadurch, dass die Leute draufgehen lassen, um dann Material zu haben, um dann wieder Leute zu haben, die andere draufgehen lassen. Also, ne, dieses ganze Konstrukt von OCP ist dermaßen perfide durchdacht. Unglaublich.
Er sagt ja auch im Grunde, dass er dadurch, also der Satz wird nie ausgesprochen, aber impliziert ja auch, dass er Polizisten halt draufgehen lassen will,
ja,
damit mehr Robocops auf die Straße, ja, müssen. Ne?
Genau.
Damit der menschliche Faktor halt weggeht, damit die, ja, halt die Polizei komplett kontrollieren können.
Genau.
Das ist ja deren Ziel dahinter, weil die wollen ja Detroit City wollen sie ja aufbauen, halt komplett neu renovieren. Ne?
Ja.
Am liebsten, ja, ey, was die wollen, ist Deckel drauf, alle durchpusten und, ne? Du merkst auch, untereinander sind die halt so, da gibt's halt den, der auch so ein Anzugträger ist, der eine Chefposition will, der will quasi Dick Jones sein Job, ne?
Genau.
Und der hat aus irgendwelchen Gründen schon seit Monaten sein Robocop-Programm. Was so ein kleiner Drehbuchkniff ist, wo ich sage, ob der das so lange hätte durchziehen können, dass er 90 Tagen da schon einen Prototyp hat, obwohl da dieses Militärding schon geplant. Sag ich mal, okay, weil es das Drehbuch braucht, ne? Das fand ich so ein bisschen, warum hätten die da schon Milliarden irgendwie investiert, um sowas zu machen? Aber gut.
Ja, das war ja so ein Backup-Programm quasi, ne? Also eigentlich im Grunde vielleicht eine Art Absicherung, weiß ich nicht, falls das schief geht, da haben wir noch irgendwas in der Hinterhand. Ich meine, da hat ja jeder irgendwie so sein kleines Projekt. Ich meine, es wird ja auch thematisiert irgendwann, ne? Dass er nur auf seine Chance gewartet hat, ne? Dass er da, ne, dass das hier das Projekt von Dick Jones da gnadenlos scheitert, ne? Das war ja für ihn so, ey, ja, seine große Chance und seine große Möglichkeit. Und so hat, glaube ich, da irgendwie jeder am Tisch so sein kleines Projekt am Köcheln. Wo man dann quasi sich sofort mit reinstürzen kann, das sagt er ja auch immer. So, ich hab die Lücke gesehen in der Defensive, habe ich den Ball gestappt und bin direkt rein. So, und so sind die da irgendwie ja auch alle drauf. Ne? Also jeder wartet quasi nur auf einen Fehler von dem anderen, damit er dann da irgendwie groß rauskommt und sich irgendwie bis an die Spitze durcharbeiten kann.
Ich würde es mir sofort angucken, einfach Crossover Suits OCP. So. Ey. Würde ich mir sofort eine Serie angucken, wo ich mir einfach nur die ganzen Lackaffen bei OCP mir angucke und dann sieht man im Hintergrund von mir aus mal irgendwelche Programme, Robocop-Programme.
Ja.
Ey, hätte ich mega Bock drauf. Weil ich liebe diese Szenen mit diesen Yuppies, denn auch diese Klo-Szene, ne?
Mhm.
Ey, wo er sich das erste Mal mit, wo halt Dick Jones, der eben schon ein bisschen älter ist, zeigen muss, dass er diesen Killerruf, den er hat, auch wirklich innehat und dann pisst er den da aber auch ans Bein, finde ich gut.
Ja, buchstäblich, ne? Der eine pisst sich ja an, weil er
ganz schnell weg will,
zieht sich ihm die Hose hoch, die letzten Tropfen gehen natürlich in die Hose, weil er Angst hat, da noch mehr Zeit mit Dick Jones zu verbringen, weil die ja gerade übelst über den hergezogen haben, ne? und dann kommt Dick Jones ja so aus der Toilette raus, ne, so dieser, alle rennen weg und hier Bob Morton, da der das Programm hat, der ihm noch die Stirn bieten will. Und dann, wo Dick Jones ihn dann so hinten am Haarschopf packt und so, du,
geil,
ja, du legst dich gerade mit dem falschen Typen an, Junge. So, und er dann so, deine Zeit ist halt vorbei. Und du weißt genau, ey, der Typ, der hat so dicke Eier, ne, da kannst du nicht mal im Fernsehen dran, ne. Also, du weißt genau, das geht ganz übel aus für den Bob Morton da in der Nummer. Also, ganz mal eben kurz klar gemacht.
Aber er kann immerhin sehr formschön vorher noch Koks und Nutten, sag ich mal.
Ja, ne? Gut, das ist typisches Yuppie-Leben, ne? Also absoluter Hedonismus, ne? Da wird konsumiert, was geht, ne? Haut sich da das Koks von den Titten der Nutten da noch rein und so weiter. Ne? Und dann klingelt es an der Tür, oh, der Champagner. So, und dann kommt er. und wer kommt rein? Clarence Boddicker, ne?
Clarence Boddicker! Ne?
Der Scherge hier von Dick Jones.
Ohne Scheiß, ich muss sagen, Clarence Boddicker ist bei mir ganz, ganz oben dabei, bei meinen Lieblingsbösewichten.
Ah, der ist super, der Typ. Der ist super.
Ey, Kurtwood Smith, den die meisten eher nur als lieben Vater aus der die 70er Jahre kennen,
lieb ist er da auch nicht, ne? Der ist halt so der Grantler, ne? Der so alles verteufelt und alles so die Hippie und der kann da gar nichts mit an. Der Erzkonservative, ne? Also, er ist natürlich witzig, ne? Aber lieb. Er ist schon der Konservative aus der ganzen Nummer.
Also ich finde schon, dass er da ist trotzdem Teddybär irgendwo.
Ja, der hat, sagen wir mal so, er hat so einen bärigen, grimmigen Charme, sagen wir mal so.
Genau. Und da muss ich sagen, und der hat ja in seiner Truppe, hat ja zum Beispiel Ray Wise dabei, ne?
Ja.
Also.
Ja.
Ja, auch großartig, ne? Also ich glaube immer noch, die meisten kennen ihn aus hier, wie heißt die Serie? Wo Laura Palmer stirbt und der Mord aufgeklärt werden muss.
Ja, David Lynch, hier, Twin Peaks.
Ja,
ja.
Twin Peaks, ja, genau, Twin Peaks. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich immer noch aus Twin Peaks. aber der ein krasser Genre-Darsteller und da noch sehr jung, war sehr ungewohnt, den so jung zu sehen. Mm. Und ey, diese ganze Truppe ist auch so, oh, so richtiger Marzahner-Assis. So.
Ja. Ja.
Ne? So richtige Prollos, ja, die keinen Respekt vor irgendeiner Hauptsache, alles in die Luft jagen. Also auch innerhalb ihrer Truppe. Ich meine, Clarence, der jagt ja auch einmal das neue Auto von dem Typ hoch und er findet es zuerst schlimm. 5 Sekunden später hat er die Waffe selber in der Hand und dreht damit durch.
Ja.
Weißt du, wo ich mir denke, Alter,
ja. Ja. Das ist,
richtige Kinder.
Also,
ne?
Also die Truppe würde auch locker flockig in so diese ganzen dystopischen Endzeit-Wasteland-Filme reinpassen, sowas wie The Rifts oder so Gedönse.
Ja, ja.
Wo verschiedene Gangs unterwegs sind, ne, die alle irgendwie völlig durchdrehen. Die würden da einfach, die würden überhaupt nicht auffallen. Die würden da genauso in dieses Szenenbild reinpassen. Ne, und hier in Robocop sind es halt ja die absoluten Knallschergen da, die dann wirklich jeden Tod abfeiern, ne, wenn sie da am Anfang, ne, wenn er dann da pinkelt und hier die weibliche Polizistin hier von Nancy Allen gespielt hier, Louis. Ne, wenn sie mit Murphy da im Grunde auf diese Gang das erste Mal trifft, ne, und dann der
Meine Frage, hat sie Schuld an Murphys Tod, nur weil sie es nicht geschafft hat, nicht auf einen Schwanz zu gucken?
Das frag ich mich auch. Und jedes Mal, wenn diese Szene kommt, sitze ich wieder vorm Fernseher und denke mir, Alte, warum guck doch da einfach nicht hin? Lass dich doch nicht so einfach ablenken.
Weil er provoziert ja noch. So, ja, darf ich ihn noch einpacken? Mhm. Und du siehst ja, die Kamera hält ja wirklich rauf.
Ja.
Und der Fehler ist, dass sie unbedingt auf den Schwanz gucken muss.
Du siehst diesen
Moment. Und dann kriegt sie eine gewischt.
Sie hadert. Sie guckt erst ganz steif ihm ins Gesicht. Und dann kommt dieser kurze Moment, wo sie runterguckt. So, und den nutzt er gnadenlos aus.
Ja.
Ja. Und dann liegt sie, und dann kommt er ja nachher in den Raum rein und dann sagt er so, oh, ich hab die Kleine gesehen. Och, sie war süß. Tja, und jetzt ist sie hin. Und dann einfach so Menschenleben völlig egal, interessiert keine Sau. So, und selbst, dass sie da einen Kopf umbringen, das interessiert die einfach überhaupt nicht. Das ist völlig egal. Ne, das ist nicht so, oh, wir dürfen kein, in anderen Filmen, weißt du, so, auf gar keinen Fall, ne, wir haben die Cops sonst, das
oder geht krass, gar nicht. Krass, wir haben Cops, jetzt sind sie erst recht hinter uns her.
Ja, genau, und da völlig egal, es ist völlig egal. Ne, und der wird ja dann da zusammengeschossen.
Alter.
Leck mich.
Also auch diese Folter, dass sie ballern
ja
irgendwie sekundenlang auf seine Weste.
Ja. Ja.
So, ich habe mich als Kind immer gefragt, warum steht der noch? Aber du siehst ja, also zuerst schießen sie ihm die Hand weg und dann soll er nochmal aufstehen. Und
dann den Arm.
Und dann siehst du, wie sie ja wirklich die ganze Zeit nur auf die Weste ballern.
Ja.
Und ja, deswegen ist er halt nicht tot. Und dann kommt ja der, also vorher noch dieser. Ich denke, oh, das ist so böse.
Ja, das ist
so böse. Weil du weißt ja, du hättest in der Situation auch nichts machen können.
Nein, die halten dich fest, du bist fixiert. So, und dann kommt er dann von oben hier und so, ach, Bodyguard, er ist super. Er sagt, Cops stehen nicht auf mich und ich stehe nicht auf Cops. Und dann fängt er dann an, sagt, und du flachst dich halt auch so als Zuschauer, okay, was passiert? Also wenn du ihn zum ersten Mal siehst, ne? So was, okay. So, und dann ballert er ihm da die Hand einfach, fetzt die da so weg. Wirklich als würdest du die, weiß ich, würdest du gerade im Peter Jackson Splatter-Film sitzen. Und dann wird er ja dermaßen auseinandergenommen. Sie schießen immer noch den Arm ab. Ne? Und dann ballern sie da immer auf die Weste drauf. Und hin und wieder geht auch mal ein Schuss trotzdem irgendwie dann durch. Ne? Weil irgendwie ist die hauen da ja an Munition rein. Das ist ja unglaublich. Ja. Also sagenhaft. So. Und dann hängt er ja wirklich nur da. Und dann hast du diese geile Kamerafahrt so halb um ihn rum. Ne? So von vorne. Dann geht die so halb um ihn rum von hinten, wo er dann da wirklich da so schreiend sitzt. Und dann kommt dieser Kopfschuss. Dann kommt dieser finale Kopfschuss. Ja. Hammer. Also das ist so geil gedreht. Und auch so völlig übertrieben in seiner Gewaltdarstellung. Ne, wo Paul Verhoeven ja sagte, ey, wir brauchen diesen Moment. Wir müssen das so exzessiv gestalten, seinen Tod. Um eben dann die Zuschauer an diese Figur zu binden. Ne, um einfach dieses Dämonische von dieser Gang glasklar herauszustellen. Und dann eben halt die Figur von Peter Weller. Da halt, dass der Zuschauer die so annimmt. Ohne dass man da groß, ne, wie ich vorhin schon mal sagte, er wurde ja gar nicht groß mit Kontext irgendwie eingeführt. Ne, er kommt da aufs Revier, ne, war vorher in einem kleinen, friedlichen, stillen Örtchen da eingesetzt, Ne? Und das ist im Grunde alles, was
also
man schon weiß.
Sie machen es, also sie geben ihm schon Charakterzüge. Ne? Also er kommt da an, er ist nett zu den Leuten, er ist so ein handsome Dude, was Aussehen angeht, er ist zu Louis cool, du merkst, okay, er scheint für seinen Sohn da zu sein. Also der kriegt auch vorher schon so ein paar Bits und Pieces, wo du sagst, ja, das ist wahrscheinlich schon so ein American Hero, so ein, ne?
Ja, aber der so emotional nicht wirklich dann so greifbar ist für dich, wenn du das so guckst. So, du hast, ne? So, das passiert ja erst dann während seiner Ermordung.
Ja, also sind wir mal realistisch, dass der das noch überlebt hat, ist natürlich völliger Blödsinn. Aber ich finde, ganz doll mies finde ich auch, dass er hat ja unterschrieben hier, dass er das so weit gemacht werden darf und bla bla bla. Und dann sagen sie ja, ja, den einen Arm konnten wir noch retten. Wie, den könnt ihr dann noch retten? Weg damit.
Ja,
ich will einen Roboterarm.
Ja.
So. Und du denkst dir, oh, Alter,
ja.
Alter.
Ja.
Meine Fresse.
Also wie ein Ersatzteillager aber sind die ja. Die Cops sind nur noch Ersatzteillager dann dafür da. Eben für dieses Robocop-Programm. Für nichts anderes. Ne? Und aus dem Grund nur werden die da überhaupt hinversetzt in die Gegend. Das ist ja dieses Perfide von OCP an der ganzen Geschichte.
Das ist so krass. Also und ja, und dann, was ich sehr geil an diesem Film finde, was ich ja bei den meisten Filmen so hasse, wenn du hast irgendeine Figur, weswegen du diesen Film guckst, irgendwas Fantastisches. Und wahrscheinlich hast du die Figur schon auf dem Cover. Und wenn der Film dann aber ewig braucht, um dir den zu zeigen, ja, weil er denkt, erstmal Anzeichen oder im Dunkeln sehen, dann wird das spannender. Nein, tut's nicht. Zeigt gleich, was ihr habt und dann macht was damit. Und du siehst Robocop ja richtig schnell.
Ja.
Und das finde ich geil.
Ja, ja. Du siehst erst hast du die POV-Sicht die ganze Zeit, ne, wenn sie ihn da bauen, zusammenzimmern und so weiter. Ne, wenn sie da Silvester feiern, ne, und ihm da seinen Scanner da einstellen oder
ich liebe diese Szene mit Silvester.
Ne, liebig. Wenn sie ihn knutscht, ne, dann hast du halt diesen, ne, dann hast du noch schön den.
Und sie noch besoffen so zurückfällt.
Ja,
so.
Ja, das ist schon schön. So, ihr schönes Projekt da gerade, ihr Wesen, was sie da erschaffen. Ne, und dann hast du ja wirklich, wenn sie ihn dann zum Leben erwecken, siehst du ja auch noch, wie er so aufsteht, ne, alles noch aus der POV-Sicht.
Ja.
Ne, und dann hörst du das erste Mal diesen großartigen Sound, wenn er aufstapft. Ey, der Sound ist so sensationell. Da steckt so viel Wucht drin, das ist so unfassbar. So viel Schwere. Da ist so viel Schwere drin, wo du denkst, ja, du spürst richtig diese Wucht von dieser Maschine. In diesen Fußstapfen, in diesen Schritten. So, und dann dieser tolle Moment, wenn er das erste Mal aufs Revier kommt. Da siehst du ihn ja auch nur so von hinten, von der Seite. Ne, Louis ist natürlich, alle gucken so, wow, was ist denn da? Man hört natürlich erstmal diese schweren Schritte. So, und dann siehst du ihn aber so voll von der Front und du denkst nur so. Und das Geile ist ja auch, der sieht ja auch noch wirklich exakt so aus wie auf dem Cover. Ne, also jetzt nicht irgendwie in irgendeiner billigen Variante oder so, sondern wirklich, er sieht genauso geil halt auch aus wie auf dem Cover.
Ja.
Ne, also da ist nichts überzeichnet worden, da ist nichts stilisiert worden. Der sieht genauso geil aus. In seinen Bewegungen, die er dann so hat, so diese ruckartigen Bewegungen, ne, die er sich da irgendwie selber ausgedacht hat, als Figur und eben halt auch als ja, Maschine funktioniert halt die Illusion so perfekt in dem Moment. Großes Lob hier wirklich an alle Effekt-Spezialisten, die da dran gesessen haben, an den Schöpfer, der das Kostüm da.
Rob Bottin?
Genau, der sich da ja übelst mit Paul Verhoeven in die Haare bekommen hat, weil die ständig irgendwie neues Design wollten und dann aber trotzdem irgendwie letztendlich.
Dreharbeiten waren sowieso die Hölle.
Ne? Ja, absolut.
Die haben nicht nur, dass das für alle Beteiligten sau heiß war, wo sie gedreht haben, teilweise 50 Grad.
Ja.
Peter Weller halt jeden Tag abgenommen hat, weil der so viel geschwitzt hat.
11 Stunden und saß er in der Maske für diesen Anzug. 11 Stunden.
Beim ersten Mal.
Ja. 11 Stunden. Das ist unglaublich. Unglaublich.
Und genau, Rob Bottin, der ein anderes Design für Robocop haben wollte. Ja. Ich habe die ersten Designs gesehen, gerade das, wo das so Judge Dredd ähnlich aussah.
Ja.
Das sieht nicht ähnlich aus wie Judge Dredd, das war Judge Dredd.
Ja.
Also da habe ich auch gedacht,
auch, das war aber auch viel zu klobig. So kann eine agile Figur, die ja auch ein Polizist sein soll, ersetzen soll, kann so nicht funktionieren, so klobig.
Ja, aber wobei ja Murphy jetzt auch sehr klobig ist, ne? Ist ja ein Panzer, so sagen sie ja auch.
Ja, aber er ist ja trotzdem agil und beweglich. Ne? Also er kann kämpfen, er kann sich, ne, durch seine Bewegung wirkt das alles so ein bisschen graziler, weil du hast ja das komplette Gegenstück, den Ed-209, hast du ja quasi direkt ihm gegenüber. So, und das Ding kann halt wirklich gar nichts. Außer einfach nur
Ballern.
Ja, im Grunde der Bud Spencer unter den Maschinen ist so, ne, da ist so keine Agilität drin, keine nichts Flinkes.
da hat der, haben sie ja auch gesagt, ne, der E209, der ist ja quasi, wie haben sie gesagt, wie amerikanische Autos. Ja. Von außen protzen die immer, ja, wie sauer, die inneren Werte sind halt immer scheiße.
Ja, ja, und genau so ist das Ding halt, ne? Und das, deswegen wirkt halt Robocop auch sehr viel agiler und beweglicher, so in allem, was er da tut. Ne? Also der ist halt einfach wie der kleine, weiß ich nicht, wenn jemand im so einer vom Fliegengewicht gegen so einen Schwergewichtler antritt. So wirkt Robocop im Gegensatz halt zu E209. Also in Relation gesetzt halt.
Und wenn du denn auch weißt, woher das Design kommt, ne, dann ist das wirklich so ein Augenöffner, als ich das erste Mal gesehen habe, dass das natürlich die männliche Version ist vom hier vom Roboter aus Metropolis.
Ja, von Fritz Langs und Metropolis, ja.
Genau, und das sieht man halt dann wirklich. Der sieht halt wirklich aus wie die männliche Version,
ja,
davon.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie hieß der nochmal? Ich habe den Namen, weil
sie hat einen weiblichen Namen, ja.
Aber lange her. Mm. Guter Film, Metropolis, immer noch geil.
Ja.
Und diese ganze Jesus-Thematik und so, finde ich, muss ich sagen, ein bisschen hier reinprojiziert, wenn man es unbedingt sehen will. Ja, muss ich aber sagen, das wirkt auch eher behauptet,
also ich, so,
weil er aus der Ecke kommt.
Also ich habe es vorher nie gesehen, festgestellt. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen. Jetzt, wenn du Paul Verhoeven halt darüber reden hörst, er hat es ja schon so gewollt, dass das so, also in seiner Vision wollte er das so. Er hat ja dann ein paar Dinge, Momente reingebaut, weil er selbst auch so fasziniert ist von dieser Jesus-Thematik und von dieser ganzen Kreuzigung, Wiederauferstehung und übers Wasser laufen und so. Er hat ja explizit Szenen eingebaut, die halt so auch in der Bibel sind. Und er sagt ja, in der heutigen Zeit wäre Jesus eben, das ist halt der amerikanische Jesus, der halt, ne, mit Waffen da rumballert und so, weil irgendwann kommt man halt an einem Punkt, da nützt alles Reden nichts mehr, ne? Da wird dann halt die Gewaltkeule ausgepackt, ne? Und er geht ja so weit, er sagt ja, also Jesus wäre auch irgendwann an den Punkt gekommen, da hätte er die Waffen sprechen lassen, ne? Also, und das,
ja, weil er ja auch einen Satz zitiert, ne? Ob, ja, der wirklich in der Bibel ist, weiß ich nicht, aber er sagt ja, einer der in den letzten Momenten von Jesus, in den letzten Jahren, sagt er ja, ja, wenn ihr Kleider und Umhänge habt, dann, ja, verkauft diese und kauft euch Schwerter,
ja,
davon.
Ja, genau, und das war, es ist halt schon so seine Vision, also deswegen, ich hätte es jetzt ohne seine Erklärung nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ich kann, ja, ich bin aber auch, also ich bin überhaupt, ich kann mit Religion per se einfach überhaupt gar nichts anfangen. Deswegen mache ich mir da, wenn es nicht so rein plakativ schon, also wenn man einfach gar nicht mehr drum rumkommt, um diese Zeichen zu sehen, sowas wie bei Mother beispielsweise hier von Aronofsky, ne, da ist ja wirklich, wird's ja so plakativ
um die Ohren. Alles von Aronofsky.
Ja, alles von Aronofsky kann man auch sagen, ne, aber halt jetzt da in Robocop habe ich diese Jesus- oder Bibelthematik, nee, es ist schon mehr eine Jesus-Thematik eigentlich, also darauf tatsächlich fokussiert. Hätte ich, ohne dass ich das jetzt aus seinem Mund gehört hat und er uns da bestimmte Szenen erklärt hat, wie er sich das dachte mit diesen Motiven, wäre ich darauf nicht gekommen. Bin ich ganz ehrlich. Also hätte ich so nicht
jetzt kommt gesehen. Ich eine Szene, wo ich immer da sitze schon als Kind und denke mir, warum? Die finde ich doof. Von der Stuntarbeit her. Weil du siehst ja das allererste Mal, dass er auf die Straße geschickt wird, da siehst du ja dann so 3-4 Fälle, ne, wie er da alle den Tag rettet.
Genau.
Und der allererste,
ja,
wo er einen Überfall auf diesen
Kiosk,
hier Kiosk, Gemischtwarenladen, ja, was auch immer da. Der letzte Move von ihm ist ja, der Typ will an ihm vorbeirennen, ja, und er dreht sich um und gibt ihm quasi mit seiner Rückhand eine.
Ja, genau.
Und in dem Moment,
ja,
ist der Typ ja mit dem Gesicht in die Richtung, in die er dann quasi knallen soll. Und du siehst ja, wie er sich aber in der Luft halb dreht. Mhm. Und trotzdem knallt er mit der Front in die Scheibe.
Ja.
Also, ich frage mich da jedes Mal, wenn ich das sehe, man sieht ganz brutal, egal was passiert, der wäre niemals so komisch und auch noch mit der Richtung geflogen.
Ja.
Das ist wie, hä?
Ja.
Hat er sich nochmal gedreht in der Luft, ja, und die zeigen,
Ja, das,
also, das ist richtig doof
zusammengeschnitten. Es wirkt tatsächlich nicht so homogen. Es wirkt ein bisschen holprig. Ja, ist leider so ein bisschen wie bei hier Double Team mit Van Damme, wenn er sich da auf dem Jahrmarkt so dreht mit der Cola, oh ja, und du siehst genau, das ist echt schlecht geschnitten gerade. Also das war nicht eine Bewegung, das war wer hat denn da nicht aufgepasst? So, und der Moment, ich habe allerdings, da kommen wir wahrscheinlich, das ist ein bisschen später gleich im Film, Ich habe einen Moment, mit dem habe ich ein bisschen mehr Schwierigkeiten tatsächlich noch. Was,
Hau raus. Wir müssen uns ja nicht unbedingt an der Story jetzt langhangeln. Hau da
also
einfach
ist,
raus.
Also ist der Moment, wenn er halt schon in dieser Fabrikhalle ist und dieses ganze Kokslager da zusammenballert, ne, wo Bodica und seine Schergen ja da gerade neue Kontakte knüpfen wollen. Und er ballert, der, da wird der schön, richtig schöne Schießerei da drin. So, und zum Schluss bleibt natürlich Bodica über, den er da durch die Scheiben prügelt. Ne? Ja, du weißt, wie gesehen. Er prügelt ihn durch die Scheiben. So, und es ist. Und das nervt mich jedes Mal wieder. Er haut ihn ja teilweise und schmeißt ihn teilweise dadurch. Und du siehst, Bodica fliegt auf die Scheibe zu und kurz bevor er aber durch die Scheibe durchbricht, siehst du, wie die Scheibe schon splittert. Also da sie lassen die Scheibe, und das siehst du zweimal, ist richtig deutlich, dass die Scheibe schon im Vorfeld quasi splittert und zusammenbricht, bevor Bodica überhaupt nur in der Nähe der Scheibe ist. Und das ist echt schlecht. Also es ist echt schlecht geschnitten. Das
ist mir doch nie aufgefallen.
Das nervt mich so dermaßen, weil ich denke so, ey, Verhoeven, der so ein Perfektionist ist in allem, dass das nicht aufgefallen ist, dass das, jedes Mal störe ich mich daran, dass die Scheibe nicht kaputt geht, weil er da durchfällt, sondern weil die vorher haben wahrscheinlich dann mit so kleinen Sprengsätzen schon irgendwie bestimmte Punkte in der Scheibe wahrscheinlich fixiert, damit die schon splittert, ja, okay. Während er dadurch, wird wahrscheinlich Zuckerglas sein oder was weiß ich was, oder damit es einfach noch ein bisschen vielleicht noch ein bisschen robuster ist, die Scheibe, aber sie splittert und birst quasi schon, bevor Bodicas Körper überhaupt in der Nähe ist. Es sind Bruchteile von Sekunden, geil, die davor sind. Und das nervt mich einfach jedes Mal wieder aufs Neue, weil es ist mir irgendwann mal aufgefallen und ich kann es jetzt einfach nicht mehr abschalten. Jedes Mal, wenn die Szene, wenn es kurz davor ist, denke ich, ja, jetzt kommt gleich wieder dieses, ja, alles klar, ja, die Scheibe ist schon kaputt, bevor der da durchfliegt. Oh, das nervt mich. Ich möchte es am liebsten auch ausschalten können, aber ich kann es einfach nicht.
Ich liebe die Szene, wo er dann, Pistolen, Gewehre, Knarren.
Ja, 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 ja. Wobei er ja im O-Ton einfach nur sagt, ganz, ganz, ganz. Also er benutzt einfach nur ganz. Ne, in der Synchro benutzt er für jedes Mal einen anderen Begriff. Aber es ist trotzdem, ist ein cooler Moment. Generell.
Ich muss, wo muss er hin? Zu den Mets? Ich verpasse kein Spiel.
Ja, ja.
Ey, Kurtwood Smith, ohne Scheiß, der hat so einen Bock auf die Rolle.
Absolut. Also, der gibt dem Affen geiles richtig Ding. Zucker da. Der gibt dem Affen richtig Zucker. Und auch wenn er spuckt ihm ja sein Blut noch ins Gesicht, so in die Fresse rein, ne? So von wegen, ey, du bist ein Korb, du kannst mir gar nichts. Ne? Ja. Ich bin hier, ne? Ich bin Dick Jones. Ich bin ein Freund von Dick Jones.
Dick Jones.
Der ganz oben bei OCP. Und wenn er das die ganze Zeit so ihm ins Gesicht brüllt und dann letztendlich auf dem Revier landet, so verhaftet den Kerl. Und er spuckt noch mal so schön Blut auf die Akte da, die da liegt, und sagt, jetzt lass mich meinen verdammten Anruf machen. Das ist,
ey, der hat eine Attitüde. Ich liebe auch die Reaktion vom Polizeichef, liebe ich auch. Also,
ja.
Oh.
Ja. Es ist einfach großartig. Es ist einfach großartig.
Ist so geil.
Aber ich glaube, wir müssen noch mal kurz über Nancy Allen auch ein bisschen gerade quatschen. Weil Paul Verhoeven hat ja gerade in dem Film, also beide Rollen, ne, Nancy Allen und Ronnie Cox, der ja Dick Jones spielt, beide gegen den Strich gebürstet besetzt. Ne, weil Ronnie Cox war ja vorher eher, der hat eher den lieben Familienvater gespielt und war immer Sympathieträger, ne, ihn jetzt als Bösewicht zu besetzen. Und dann halt Nancy Allen, die vorher immer sehr manipulative, intrigante Rollen gespielt hat, ne, hier Carrie, ne, sie war die erste Mobberin. In Carrie, ne, die wirklich die fieseste. Die
Süße mit der roten Kappe immer.
Ja, die, ne, die mit ihren langen Locken und so weiter, ne, und Verhoeven wollte sie halt in seinem Film als Sympathieträgerin besetzen, ne, und hat dann irgendwie gesagt, so, sie kommt dann an und sagt, ne, deine Haare, die müssen erstmal ab, ne, die müssen erstmal weg. So, und er hat die Haare immer weiter kürzen lassen, weil es immer erstmal ein Stückchen abgeschnitten und dann, nee, ist immer noch zu lang, die Haare müssen kürzer. Also er wollte sie halt auch wirklich so in so eine maskuline Rolle halt auch reinpressen. Ja, ja. Sie hat es aber auch super mitgespielt, also sie hat dann tatsächlich auch so privat dann eher Jungsklamotten irgendwie getragen, damit sie halt auch so ein Gefühl für diese eher maskuline Seite ihres Charakters da irgendwie hat, ne? Und also sie macht ihre Rolle hervorragend. Also ich hasse sie in Carrie, wirklich, ich hasse sie als Mobberin Number One, hasse ich sie wie die Pest. Ey, und in diesem Film ist sie einfach so unglaublich sympathisch und gut. Hervorragend, hervorragend. Tolle Schauspielerin, muss man an der Stelle sagen, ja. Wirklich klasse.
Also sie spielt ja auch in Teil 2 und 3 auch mit.
Ja, in 3 glaube ich auch nur noch, hältst du mal kurz den Kopf in die Kamera, ne? Glaube ich, Teil 3 war sie noch so ganz.
Wird sie in 3 nicht sogar, Spoiler, umgebracht?
Oh, das weiß ich. Wie gesagt, ich habe den zweiten, glaube ich, den dritten Teil, glaube ich, nur ein oder zweimal geguckt. Also, boah.
Naja.
Ne, aber auf jeden Fall.
Aber.
Toller Sidekick. Ne, nicht nur Sidekick. Sie ist eine tolle Partnerin. Für Robocop.
Ja, sie ist zweite Hauptrolle, würde ich sagen.
Tolle Partnerin, die ihm den Arsch rettet, ne, wenn er da zusammengeballert wird, die ihn wieder aufmöbelt, die ihm nochmal den Arsch rettet, ganz zum Schluss. Und die einfach eine starke, starke Figur an seiner Seite ist. Also muss man mal sagen. Und sie, die ihm ja quasi so ein bisschen wieder seine Identität zurückgibt, indem sie ihm ja sagt, ey, du bist Murphy. Na, du bist keine Maschine, ne? Weil er hadert ja mit sich selbst, er hat da diesen Albtraum da, ne, wo er halt, wo man halt merkt, okay, du kannst seine Identität, sein Gehirn, sein Gedächtnis nicht komplett auslöschen. Also irgendwelche rudimentären Sachen sind da noch vorhanden. Ne? Und sie bringt ihn ja überhaupt erstmal auf den Trichter, ey, wer warst du denn eigentlich überhaupt mal? Ne? Und erst dann findet er ja heraus, okay, der war dran beteiligt, der ist auch, okay, und der zieht die Strippen.
Muss ich auch sagen, sie ist cool und generell auch die Bösewichte, die kriegen ja natürlich alle denn ihre Szene, ne? Der die Tankstelle hochjagen will, diese geile Explosion, wo sie ja völlig übertrieben haben, wo die Feuerwehr ja gesagt hat schon, wenn ihr so jetzt hier weitermacht, dann ziehen wir euch den Stecker.
Ja, dann stoppen wir den Dreh.
Weil bei der Explosion auch einfach das Nebengebäude sofort selbst auch mit Feuer gefangen hat, weil viel zu groß war. Der DP sagt dann, ey, wir kriegen diese Explosion nicht in die Kamera, ne? Ja. Dieser Typ, der dann ja später den Chemietank da abkriegt.
Oh ja, dieser Giftmüll. Oh.
Ja. Oh. Geil. Ja. Was mich da am meisten stört, ey, es kotzt mich so an, dieser Charakter ist ja quasi der zurückkommt und Piloten der Serie spielt. Der ist der Bösewicht quasi, der Oberhenchman, immer noch melted, also hat immer noch Wunden und so. Und dann sagt mir, warte mal, der hat das überlebt?
Nee, das kann der nicht überlebt haben. Der zerplatzt doch auf dieser Windschutzscheibe. Wie will der das denn überleben? Ja. Also der fliegt in alle eins. Der wird so weggesplattert, wie ich glaube ich noch nie jemanden habe wegsplattern sehen. Also,
das ist wohl so alternativ. Irgendwie haben sie gesagt, ja, der hat es halt überlebt. Irgendwie, keine Ahnung. Das nervt mich bis heute. Aber das war ja auch nur Zufall, dass man sieht, wie der Kopf auch so geil auf die Windschutzscheibe
geht. Ja. Geiler Moment.
Ey, ist auch so eklig, wie er ankommt. So, Und am ekligsten finde ich das an den Fingern, wo die Haut an den Fingern so
runterläuft. Ist, ne? So ja. Auch der Mund wäre so richtig. Ey, also toll. Maskenbildner, Effektspezialisten, ey, wieder ganz, ganz großes Kino hier abgeliefert. Richtig, richtig gut. Richtig gut gemacht.
Aber der hat's auch am meisten verdient, finde ich. Das ist so ein. So, der hat keine eigene Agenda, der ist einfach ein Idiot.
Ja.
Auch an der Tasche, ey, was liest denn da? Und der dann irgendwie angewandte Physik so und dann und lacht den Typen erstmal aus, wo ich dachte, wer bist du denn eigentlich?
Da stellt sich übrigens Verhoeven ein bisschen selber dar. Also er hat die Figur von diesem Tankstellen-Typen da, das ist er quasi. Also er hat ja auch eine Brille gehabt damals und ja, heute glaube ich auch noch. Aber er hat auch Mathematik studiert, also war wahrscheinlich so ein kleiner Seitenhieb auf seine jungen Jahre, wie er sich irgendwie mal das Leben als Mathematiklehrer oder so vorgestellt hat. Ich habe keine Ahnung, bevor er dann zum Film gekommen ist. Ja.
Aber auch dieser Running Gag, ne, bleibt auf Ewigkeit, das kaufe ich für einen Dollar.
Ey, weißt du eigentlich,
dass... Es ist so dumm.
Aber es ist so zum Geflügelten. Weißt du eigentlich, wie oft ich diesen Satz im Alltag bei mir selber benutze? Wie oft ich einfach so sage, das kaufe ich für einen Dollar. Oder wo ich das über irgendwelche Beiträge reinschreibe oder so. Es ist so zum geflügelten Wort bei mir geworden, das ist unglaublich. Es ist unfassbar, wie das einfach drin ist. Dieser Satz.
Das kaufe ich für einen Dollar, ist auch gut.
Ja, das ist einfach mega. Ja, und
auch diese viel zu große Waffe, ey, die sie da immer auspacken, ey, ich liebe die, dieses Riesengewehr, ey, Alter, was willst du damit töten? Das ist einfach so lächerlich.
Also, was sagt das Militär für, das Militär hat keine Waffen, die wir nicht auch haben, und dann packt der diese riesen Ballermänner da, die tatsächlich, also das hat der Kai mir erzählt, schönen Gruß an Kai Pino an der Stelle, falls er zuhört, der hatte mir, den habe ich unter anderem letzte Woche getroffen, und er hat ein bisschen geplaudert, weil er hatte sich diese wohl grandiose Doku, Robodoc, angeschaut, die ich leider nicht kenne. Und da hat er so ein bisschen geplaudert, als sie die Szene gedreht haben, wenn sie da alle diese fetten Knarren haben und dann halt diesen Straßenzug mit den Häusern, die sie ja da präpariert hatten, zusammenballern. Dass diese Waffen alle tatsächlich funktioniert haben. Also da wird richtig mit den Dingern rumgeballert. Die haben wirklich funktioniert. Das war keine Requisite oder so. Das waren wirklich funktionstüchtige Waffen, mit denen die da rumgeballert haben. Die Explosionen, das war alles echt. Und der eine oder andere Schauspieler, also zusätzlich zu dem, dass der jeder jedem auf den Piss ging nach der Zeit, weil einfach alles irgendwie eskalierte, Budget, Timetable, also da hat nichts mehr funktioniert, jeder stinkig auf den anderen war, haben dann in den Szenen, in denen da wirklich die Dinger denen um die Ohren geflogen sind, der ein oder andere tatsächlich auch Schrapnelle abbekommen, da wirklich dann auch geblutet hat. Boah. Und ey, aber ihr müsst trotzdem weiterdrehen, also das war so ein richtiger Drill. Und ganz schön fand ich, hat er erzählt, dann gab es dann wohl diesen Moment, als sie dann halt von den Leuten, die halt in den Gebäuden drin waren, die da alles so präpariert, ja, ihr müsst jetzt raus, ihr müsst jetzt weg, ihr müsst jetzt, ne, bloß weit weg, weil das geht hier jetzt richtig in die Luft gerade. Ey, aber als Schauspieler, ihr müsst bitte ganz nah ran. So, geil. So, das, auch geil. So schön. So, so schöne Anekdoten da so hinter den Kulissen, wo es ja wirklich dermaßen gebrodelt hat.
Ja.
Sagenhaft, sagenhaft. Aber nee, die haben tatsächlich mit diesen riesen Dingern, haben die da tatsächlich am Set rumgeballert. So, und das natürlich...
Gar nicht mehr möglich heute.
Nee, ach, Gottes Willen, Gottes Willen. Aber damals ging das irgendwie so alles. Und aber das macht auch diese ganze Action so unfassbar haptisch. Also das ist so viel geiler, ja, als alles, was aus dem Computer kommt. Und da muss man auch heute nochmal sagen, diese ganze Stop-Motion-Technik mit Ed 209, wie sie den halt integriert haben da.
Geil, ne?
Ey, wie großartig sieht das bitte auch heute immer noch aus? Von einem Film aus 1987, selbst auf einem Ultra-HD 4K-Fernseher, sieht das einfach immer noch geil aus. Und du kannst nicht sagen, dass du irgendwelche Tricks entlarvst oder so. Es wirkt unglaublich haptisch, das Ganze. Also ich bin begeistert, jedes Mal wieder, wie das immer noch so fantastisch aussehen kann.
Ich liebe den Moment, wo sie auch Robocop kurz Stop-Motion animiert haben.
Ja.
Wo er ihm den Arm abschießen lässt.
Genau,
ne?
Ja.
Ich liebe die Bewegung, die du dadurch kurz bei Robocop so siehst.
Ja.
Geile Szene auch. Ich finde zum Schluss das Fabrikgelände, wo dann der Showdown stattfindet, nicht ganz so geil. Da hätte ich mir irgendwie was Cooleres gewünscht. Ich glaube, ich hätte mir den Showdown einfach lieber bei OCP gewünscht,
wo
er richtig reinreitet denn und so. Aber da gibt es ja dieses Ding, dass er Dick Jones nicht angreifen darf.
Ja, genau.
Aber letzte Szene geil, ne? Die sind gefeuert. Ja. Danke sehr.
Ja, das ist, auch so schön. Das war, meine Partnerin, die hat vorhin den Film ein bisschen mitgeguckt und sie kennt den gar nicht. Also, ne, ist auch nicht ihr Genre, ist gar nicht ihr Ding so. Und sie hat aber trotzdem mitgeguckt, weil ich den dann geguckt habe. Und dann hat sie diese Szene so mitbekommen. Sie musste so herzhaft lachen. Sie sagte, wie geil ist das denn jetzt bitte? Also er sagt, Dick, sie sind gefeuert. Ja, danke. Und sie musste so herzhaft lachen. Und sagte, ey, wie großartig ist der Moment denn bitte? Und es ist auch einfach so narrativ, es ist einfach so schön gelöst. Es ist so schön gelöst. Ja, du bist gefeuert. Du bist nicht mehr integer. Du bist jetzt, ne, du bist kein Vorstandsmitglied mehr bei OCP. Du bist jetzt einfach gar nichts mehr. Und dann kann er ihn töten. Super Moment. Weil ich immer, wenn er ihn zum ersten Mal in sein Büro besucht, ich diese Szene immer so, die mir selber so ein bisschen wehtut, weil er kann halt nicht mehr. Er wird halt gestoppt. Ne? Er kann diesen, er kann Dick Jones in dem Moment nicht verhaften. Und wie... So wie generös, aber auch dann Dick Jones ihm gegenübertritt. So, ja, verhafte mich doch. Sich dann noch so auf den Schreibtisch setzt. So, na, haben wir etwa Probleme? So dieses, ne, so von oben herab. So, hör mal, du bist unser Maschinchen. Dieses
Gönnerhafte.
Ja, genau, du bist unser Maschinchen, ne? Du kannst uns, was willst du eigentlich, ne? Du hast auf uns zu hören. So, diese ganze Attitüde, die er so in der Szene an den Tag legt. Ah, die hat schon was Schmieriges an sich. So was richtig ekelhaft Schmieriges.
Ja. Fein, und dann ist aber auch gleich vorbei, ne? Er fragt dann nur, wie ist Ihr Name, mein Sohn? Murphy.
Ja.
Und dann ist aber auch, der ist vorbei, weißt du, da muss ich noch ewig irgendwie was, da kommt noch kurz was, ich glaube, die kommen da noch die Nachrichtenaufnahmen oder
nein,
so?
Kommt, nein, nee, ne? Da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Da ist Robocop, dann kommen direkt die Endcredits, fertig. Ne, was ja am Anfang geil. Auch geil ist, ne, du hast ja nicht so immer produziert von, ne, in einer Produktion von, ein Film von bla und blub und hin und den hast du nicht gesehen. Ne, der Film beginnt einfach direkt mit dem Titelschriftzug, bums, und das war's. Sonst gar nichts. Und dann sind wir direkt drin.
Geil.
Sind wir direkt drin in dem ganzen Geschehen.
Lieb ich. Sollte viel öfter passieren, aber darf, glaube ich, wegen der Directors Guild irgendwie nicht.
Ja.
Da musst du dann irgendwie Strafe zahlen, wenn du das nicht machst. Und ach, hör mir auf.
Ja, gut.
Hat der Peter Jackson auch auf den Sack bekommen bei Herr der Ringe, weil er das da ja auch nicht macht.
Stimmt, dann macht das auch nicht. Ja, aber es wirkt viel geiler. Egal.
Ja.
Egal.
Ich finde, das stört auch mal den Filmfluss, wenn da erst 1000 Namen kommen.
Ja. Das hast ja immer bei ganz alten Filmen hast das ja so oft, ne? Dass die nudeln da alles erstmal so schön durch und dann zum Schluss hast du dafür gar nichts mehr. Zum Schluss steht dann immer nur Ende. End. So. Ne? Zum Schluss hast du da nichts mehr.
Ja.
Heute hast du es sowohl vorher als auch im Nachhinein, ne? Also irgendwie so doppelt gemoppelt.
Ja.
Es gibt natürlich auch positive Beispiele, wo das halt, wo es einfach eine schöne Einführung ist, so dieses, die Musik dabei und die, ne, sowas wie, ich glaube, Lawrence von Arabien war da jetzt das jüngste. Ein schönes Beispiel, wo es einfach mit Ouvertüre. Ich weiß, du magst das nicht, aber ich liebe das dann manchmal.
Ey, die Ouvertüre bei Lawrence von Arabien, die geht verfickte 15 Minuten.
Ich liebe
12
es.
oder 15
ich
Minuten.
Liebe es. Ich sitze da, starre auf diesen schwarzen Bildschirm und denke mir nur so, Boah, geil. Das ist wirklich wie, als würdest du dir ein Theaterstück angucken, wo gleich der Vorhang hochgeht. Vorher wirst du halt auch eine Stimme eingestimmt auf das, was kommt. Und ich liebe aber auch das Intermezzo dann, dieses Zwischenspiel, ne, wenn der zwischen den zwei Akten bei Lawrence von Arabien. Das gucke ich mir immer komplett mit an. Und das kommt halt immer auf den Film an, ne? So, um das mal ganz mal eben kurz abzuschließen. Es kommt immer auf den Film an, ob es passt, ob ich es mag oder nicht. Aber hier bei Robocop ist einfach geil. Bam, du bist drin, du bist sofort im Geschehen. Und ohne Atempause wirst du da durchgepeitscht bis ganz zum Schluss. Und dann gibt es auch kein Nachgeplänkel mehr groß. Zack, ja, Story ist zu Ende, Bums, Feierabend.
Ja.
Ende.
Ja. Geht auch nicht allzu lange, 104 Minuten geht er. Mhm. Hat man ja gesagt, von Orion Pictures, die haben sich getraut, den zu machen, weil die mit Terminator so einen Erfolg hatten. Ja,
genau.
Und haben Robocop sogar doppelt so viel Budget als Terminator.
Mhm. Ja.
Und die sehen auch die beiden so als so Brüder im Geiste mit verschiedenen Ausrichtungen, ne? Wo sie gesagt haben, dass Terminator mehr Horrorfilm ist, womit sie so recht haben.
Ja.
Und ist Robocop mehr die Sozialsatire?
Absolut, ja.
Ist 100% ja. So. Ja, sie hatten sie Glück gehabt. Also ja. Die Kampagne und alles hat jeden Schlag von Menschen angesprochen und der hat am Ende des Tages in 54 Millionen weltweit gemacht. Klingt jetzt erstmal nicht so viel. Aber auf dem Videomarkt, der hat so durchgestartet. Also das ist einer der Klassiker geworden, der alle finden geil. Es gibt auch niemanden, der Robocop scheiße findet. Ganz ehrlich, da bist du denn entweder bist du kleine 13-jährige Fortnite-Otze und hast gar keine Ahnung mehr vom Leben. Oder du nimmst die falschen Drogen. Also ganz ehrlich, wer den Film doof findet, man kann ja sagen, ich erkenne an, dass es ein guter Film ist, ist nur nicht meine Thematik ja. Zum Beispiel. Sowas kann ich immer respektieren, aber wer sagt, der Film ist kacke,
ja, nee. Ja,
sorry, dann bist du raus, dann such dir ein anderes Hobby und guck nie wieder einen Film. Ja. Hast du einfach nicht verdient.
So nämlich. Ja, genau so nämlich. Ja. Und der funktioniert halt eben als Satire auch so hervorragend, weil du ja mit Paul Verhoeven einen europäischen Regisseur hast, der eben so diese ganzen... Ja, diesen ganzen amerikanischen, in Anführungszeichen, Machtapparat und alles, was ihre Mentalität auszeichnet und so weiter, diese Waffengeilheit und sowas, dass er das halt alles einfach nur abbildet. Ne, dass er durch seinen Blick von außen das abbildet und sagt so, er wertet das ja gar nicht. Er sagt einfach so, genau so ist es halt. Ne, und auch durch diese Nachrichtendarstellung. Und ich muss immer lachen, wenn, das ist, glaube ich, auch ziemlich am Anfang, ne, da ist ja, wird ja direkt klar gemacht, dass einer der Polizisten da irgendwie in Lebensgefahr schwebt und im Krankenhaus und hin und her. Also, und wenn dann der
Nachrichtensprecher... Ja, der Nachrichtensprecher.
Also, hey, wo er guckt so in die Kamera, hey, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ich nenne ihn einfach mal Ed, viel Glück. So, und dann macht er so als, oder, ne, so als würde er...
Good luck, Jim.
Ja, genau, als würde er ihm sagen, so, ey, ne, ich wünsche dir einen schönen Urlaub oder so, ne, aber so dieses, ey, der liegt im Sterben und er macht dann so ein Ding raus, so, hey, ne, viel Glück. Und dann lacht er noch so in die Kamera dabei. Das ist so...
Das ist einfach so unfassbar. Ich liebe es. Also von der Szene, wo er dann die Faust so hochhält und in die Kamera grinst, good luck. Ey, davon würde ich mir sofort ein T-Shirt machen.
Ja.
Ich finde das so geil.
Ja.
Alles und dann gut. Einfach mit dem Namen, wenn er Jim hieß, good luck, Jim.
Ja, das ist so, ich finde diese Szene auch noch so unfassbar, aber ich denke so, ey, der kämpft um sein Leben. Der hat sein Leben wahrscheinlich geopfert, um anderen zu helfen. Wurde dann da tödlich verletzt und kämpft da jetzt. Und dann kommt einfach nur so, ey, good luck, Jim. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Du kannst jetzt nicht, nicht als Nachrichtensprecher und haust diesen Moment mit dieser Mimik jetzt raus und dieser Geste. Das ist unglaublich.
Ist großartig, einfach nur großartig.
Ja.
Also deswegen, also ich muss auch sagen, also funktioniert alles heute noch wunderbar.
Ja.
Der hat bei mir auch eine 8 oder 8,5 von 10 kriegt der bei mir immer noch. Der hat zwischendurch, so Szenen, die mich weniger interessieren, wo er in seiner alten Wohnung ist und so. Ich weiß, die müssen drin sein. Und das Ende, da hätte ich gern noch ein bisschen mehr Schmackes gehabt einfach. Mhm. Vielleicht auch noch mal ein bisschen ausuferndere Action mit Ed 209.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen, ey, der hat keine groben Fehler.
Nee,
so, der funktioniert so gut und ist, wie gesagt, also das Wichtigste ist, glaube ich, die haptische Gewalt, die du die ganze Zeit spürst.
Ja.
Der Sozialkommentar, der einfach wunderbar überspitzt, dir da um die Ohren geballert wird. Ey, jede Szene hat halt irgendwas.
Also, ja, und halt eben der große Bogen, diese große dramaturgische Entwicklung eben, von ab dem Moment, in dem man einfach eine Maschine ist, von Maschine hin wieder zurück zu einem Menschen mit Identität. So diese Entwicklung, die er halt auch die ganze Zeit so dann währenddessen durchmacht. Das greift alles wunderbar ineinander.
Naja.
Und also emotionalisiert halt auch alles an diesem Film.
Also er wird ja nicht zum Menschen. Ich glaube, er akzeptiert eher, dass er halt für immer so ein Mischwesen sein
ja,
wird.
Ja, diese menschliche Seite, diese ja. Seele, die ja da noch irgendwo in ihm drin ist.
Nee, geil. Also deswegen, ich freue mich jetzt auch wieder auf die nächsten Sachen. Werde natürlich die Serie jetzt erstmal durchgucken. Die hat ein paar gute Folgen dabei. Mhm. Die hast du ja auch nie gesehen, ne?
Nee, Serie. Bei den Serien, also ich bin tatsächlich bei der Serie und bei diesem, was war das noch, diese Prime Detective?
Prime Detective sind vier TV-Filme.
Boah, gewesen. Hab ich leider auch nicht gesehen. Also ich habe natürlich die drei Kinofilme habe ich hier natürlich. Das Remake habe ich aus Gründen nicht. Habe aber jetzt auch mega Bock, ich habe wirklich richtig, richtig Bock, vor allem auf Teil 2, den ich immer, wenn ich ihn dann gucke, immer so denke, so, boah, ey, der ist ja auch noch richtig gut. Deswegen, also auf den habe ich am meisten Bock. Teil 3 erinnere ich mich nur noch, okay, irgendwann fängt er an zu fliegen, er kriegt da irgendwelche Düsen hinten dran. Mehr weiß ich irgendwie nicht mehr. Aber so generell dieses Spielfilm-Franchise finde ich schon ja. Insgesamt wirklich eine tolle Sache.
Wie bei alten Serien typisch, also ist mir aufgefallen, ich glaube 23, 24 Folgen sind es und du merkst, die ersten zwei, drei Folgen sind noch richtig so, ja, wir machen es mal so wie die Kinofilme und so und dann merkst du, wie die halt jede Folge sich irgendeinen Quatsch ausdenken und Robocop halt einfach nur reinwerfen und das lieb ich ja, da hast du eine Folge, wo es halt ein Distrikt gibt, ey, da sind die halt on point wie in einem Mad Max-Film alle.
Ja.
So, ja, der Distrikt wird von der und der Gang und die sind alle so wie, ja, denken die irgendeine Scheiße aus, aber Hauptsache, die sind alle wie bei Mad Max auf einmal drauf.
Okay.
Und dann kommst du einfach, haust da Robocop drin.
Okay.
Und da hast du irgendwelche Pferdekutschen, die hinter sich herziehen und dann hast du Robocop dazu. Ja, warum halt nicht?
Aber guck mal, da sind wir ja schon so die Richtung, wo ich vorhin sagte, dass diese Gang ja auch in diese Wasteland-Filme reinpassen, diese Gang-Wasteland-Filme, sowas wie The Riffs
ja,
und so weiter.
Ja, ja.
The Riffs ist halt exakt dann auch sowas, ne? Wir sind dann ja, ja. In so einem Mad Max-ähnlichen Umfeld quasi, ne?
Ja, ja.
Also die Gesellschaft gibt's nicht mehr, jeder macht da sein eigenes Süppchen, ne? Und da halt einfach mal den Robocop reinstecken. Why not? Ne? Also mal ganz im Ernst.
Ja. Prime Detective sind, glaube ich, ein oder zwei bei uns indiziert.
Ja, was für echt?
Ja Quatsch ist.
Okay.
Ja, 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 ja.
Aha.
Oder deindiziert worden, weiß ich gar nicht. Aber die, da denke ich immer, die finde ich bestimmt geil. Und dann gucke ich die immer und denke, naja. Also, was ich sagen kann, ist, ich glaube, nichts davon ist scheiße.
Ja.
Also, da gibt es keinen Hänger oder so. Da, mittelmäßig ist da eher viel.
Ja.
Du kannst dir natürlich auch die Cartoon-Serie angucken.
Stimmt, ne? Das gab's ja auch mal. Ja, stimmt, ja, das habe ich bei Wikipedia gelesen. Das habe ich alles nicht geguckt. Also
doch, als Kind.
Nee,
als
Kind nee, da war ja, nee. Wie gesagt, die drei Spielfilme und dann jetzt natürlich die Frage. Wenn das ja alles hier bei uns noch drankommt.
Ja.
Guck ich, kann ich in dem Fall irgendwie an die Serie kommen, ohne jetzt Unmengen an Geld ausgeben zu müssen?
Alles, was Robocop angeht, geht sowieso im Preis hoch. Also selbst der erste Kinofilm und so, also das kostet Robocop, dir sich zu holen, ist ja nicht billig. Die Serie noch am ehesten.
Ja.
Also die kriegst du immer noch relativ gut ran. Da kannst du dir auch zur Not wahrscheinlich die DVD-Version holen, weil die Blu-ray-Fassung hat einfach alle Folgen auf einer Disc.
Okay.
Also das ist auch DVD-Qualität.
Ja.
Und ich glaube, die DVD habe ich für ich glaube, 7 Euro gesehen gehabt.
Okay, oh, das ist okay.
Und auf Blu-ray, wo dann alle Folgen auf einer Blu-ray, ich glaube, da bist du aber auch schon bei 25.
Ja, nee, da bin ich raus. Also das sind gerade, nee. Also mit 7 Euro würde ich sagen, okay, für unseren Podcast
ja.
Hier, ja.
Und ich finde die Serie auch qualitativ besser als diese TV-Prime-Detective-Filme. Mhm.
Gut, die müsste ich mir dann natürlich auch noch anschauen.
Aber die kriegst du, glaube ich, zurzeit gar nicht ran. Also die kostet, glaube ich, 60, 70 Euro so irgendwie mit den vier Dingern drauf. Ich hatte mir die aus UK mal rangeholt und habe einen der Filme, glaube ich, auf der deutschen DVD.
Ja.
Der, ich glaube, den Meltdown heißt der.
Ja.
Ey, wenn du ein bisschen gucken willst und so, ob du dir das dann auch anschaust und wir das dann besprechen wollen, gerne.
Ja, weil, ne, ich glaube, also die drei Spielfilme sind festgesetzt, ne, oder? Bei uns zwei jetzt. Dass wir dann irgendwann den zweiten und dann den dritten, ne, ohne jetzt da und uns Druck zu machen. Und
Remake ja unbedingt.
Ja, der Remake. Gibt's das bei Amazon Prime oder so zufällig? Weil da möchte ich echt kein Geld
für ausgeben. Ich würde eher schätzen, dass das Ding bei Netflix rumgurkt.
Ja, nee, Netflix haben wir nicht mehr. Netflix haben wir abgeschafft. Netflix hat uns nicht mehr begeistert. Da wollen wir nichts mehr für zahlen.
Ja,
mal gucken. Vielleicht hat den einer in meinem Umfeld, der mit dem man vielleicht mal borgen kann oder so. Weil ich weiß genau, wenn ich mit dem, ich hab den halt im Kino gesehen und ich war halt richtig so komplett unterwältigt in allem. Der Film war einfach so egal in allen Belangen. Und ich war so sauer, dass sie diese Thematik so hundsmiserabel da nochmal ausgekotzt haben. Und ich weiß genau, wenn ich mir den jetzt kaufen würde, dann hätte ich den hier stehen. Würde den dann genau einmal gucken für einen Podcast und das war, also wenn ich den nicht, ich sag mal so, es sei denn, ich kriege den jetzt irgendwie aus, bei über Prime, über Händler irgendwie für 2-3 Euro, dann würde ich auch noch sagen, okay, aber so, ich guck gerade mal, ich kann ihn gebraucht über Amazon kaufen für knapp 5 Euro, so, da würden natürlich nochmal 3 Euro Versandkosten draufkommen.
Also ich weiß, dass das Mediabook, die kriegst du für glaube ich, 12, 13
Boah,
Euro.
Boah, nee, ein Mediabook von dem Ding, oh, auf gar keinen Fall. Boah, nee. Auf gar keinen Fall. Ich schau mal. Aber erstmal haben wir ja noch dann die zwei Teile. Die zwei Teile, die jetzt sowieso ja kommen, also 2 und 3, die habe ich ja ohnehin hier. Und,
So, da bin ich wieder. Guck mal hier,
die. Was hast du denn da?
Die Serie.
Ach, das ist die Serie, okay, ab 16. Ey, kann das sein, Tom, dass du mir mal einen Link geschickt hast oder mir gesagt hast, ey, die gibt's gerade irgendwie für 1 Euro auf 2. War Amazon, die war irgendwie mal scheiße billig und ich hab sie nicht gekauft, weil
ich irgendwie doof war,
keine Ahnung.
Ja, mit
T-Shirt. Ja, da hast du mir noch empfohlen und ich hab's nicht getan.
Ja, da gab's mit T-Shirt das Ganze für 5-6 Euro oder so. Ja. Ohne Versandkosten, also du hast 5-6 Euro bezahlt.
Ja. Ist jetzt auch nicht mehr, ne, wahrscheinlich.
Nee.
Ach, ey, jetzt ärgere ich mich gerade, ne? Ah, ja,
verdammt. Ich hab's dir gesagt, ich hab mit dir... Ja, hier das schöne Mediabook natürlich, von dem geilsten Remake. Ja.
Wobei ich sagen muss, das genau, Cover sieht gar nicht so schlecht aus.
Das Mediabook, Cover ist geil. Und dann hast du hier diese 4 TV-Filme Prime Detective.
Ja.
Ja, ey, hol's dir ran, wir bequatschen die, geil. Wir müssen jetzt auch nicht mehr Zeit hier vergeuden als nötig. Ja, ey, Robocop, ein Kultklassiker, guckt jeder, der Robocop noch nicht gesehen hat, ist offiziell einfach ein Idiot.
Ja, unterschreibe ich. Und marke das sogar schön gelb noch an und setze nochmal 3 Ausrufezeichen hin.
Ja,
genau so nehme ich. Ja.
So kannst du das denn verhindern, wenn du den Film denn gesehen hast, bist du kein Idiot mehr.
Exakt.
Ey, und pass mal auf, weil die immer so nebeneinander gestellt werden, ne? Ich muss sagen, vom reinen Unterhaltungsfaktor gucke ich, glaube ich, sogar Robocop 1 lieber als Terminator 1.
Ja, doch, tatsächlich. Robocop habe ich auch weitaus öfter geguckt als den ersten Terminator, ja, ist richtig. Absolut, ja. Ja. Eben wegen des Unterhaltungswerts. Ja.
Also ihr habt es gehört, Daniel gerade gesagt hat, Robocop Remake ist besser als Terminator 1.
Und wir wollen nicht vergessen,
weil das Cover so toll ist.
Starship Troopers 2 ist besser als 1.
Oh. Ja, naja, viel besser. Da haben sie endlich aus der Thematik das rausgeholt, was der erste noch nicht geschafft hat.
Ja, genau. Oh, es ist so schön.
Es ist so schön.
Ja. Ja.
Gut, liebe Leute. Einfach, schön, dass ihr dabei wart und ey, Robocop, geile Thematik, ich freue mich, ihr freut euch, freuen wir uns alle, ich wünsche euch was.